Psyche. Wir beschäftigen uns hier mit Romanen und Sachbüchern, in denen es um psychologische Themen oder psychische Erkrankungen geht. Mein Name ist Sophie, ich bin Buchhändlerin, ich bin Literaturredakteurin, freiberufliche Korrektorin und betroffen von psychischer Erkrankung.
Ich bin weiterhin Konstantin und bin Psychotherapeut im Bereich Verhaltenstherapie.
Weiterhin?
Ja, soweit ich weiß.
Es hat sich also nicht geändert, seit wir das letzte Mal was aufgenommen haben.
Manchmal denkt man es, aber ich glaube, ich habe mich gehalten.
Es ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Mhm. Als Hörer und Hörerin merkt man das natürlich nicht so, wie viel Zeit dazwischen vergeht, aber es sind jetzt doch einige Wochen gewesen.
Ja, ein paar Monate oder 2 Monate sogar, glaube ich. Ja. Es war viel los. Ich bin umgezogen in ein malerisches Viertel.
Das man auch Innenstadt nennt.
Und das hört man vielleicht sogar jetzt auf der Aufnahme, dass der Klang gerade ein bisschen halliger ist, weil noch nicht ganz die Wohnung so fertiggestellt ist, wie sie mal fertiggestellt sein soll.
Und weil du ein größeres Wohnzimmer hast
als ich. Und weil das Wohnzimmer größer ist als die vorherige Aufnahmesituation, ja.
Genau, wir haben nämlich vorher bei mir aufgenommen in einem relativ übersichtlichen, ich weiß nicht, 18 Quadratmeter Wohnzimmer voll mit Bücherregalen.
Genau, und ich glaube, das ist der tatsächliche Punkt, gar nicht so sehr die Größe des Raumes, sondern dass die Bücher den Schall schlucken. Das war ja wirklich, also wirklich genug Bücher. Und das ist ja quasi die reine Papiergewalt, die alles, was da irgendwie an Schallwellen durch den Raum geht, früher oder später tötet. Bücher töten Schall.
Okay.
Nicht Video killed the radio star, ja, sondern Bücher killed the radio waves.
Und du bist zufrieden mit deinem Umzug?
Mit dem Umzug bin ich sehr zufrieden, weil ich nicht selber getragen habe. Ich habe ein Alter erreicht, in dem der Luxus von funktionierenden Bandscheiben so groß ist, dass ich dafür Menschen bezahle. Oder bezahlt habe. Und ich bin noch ein bisschen dabei, mich einzuleben in die Situation als Ganzes.
Also für mich ist es auf jeden Fall auch praktisch, weil ich schneller hier bin, als ich in der alten Wohnung gewesen wäre. Was auf einer Aufnahmesituation immer ganz gut ist.
Selbstverständlich, wir werden jetzt 3-mal so häufig aufnehmen wie gehabt, weil einfach der Weg um 20 Minuten kürzer ist.
Uns auf jeden Fall des Öfteren auch hier sehen. Bei mir gibt es tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Neues. Ich habe in den letzten Wochen vor allem existiert.
Was ja hier und da schon mal eine Leistung ist.
Ja, was viel Arbeit ist auch, man glaubt das gar nicht manchmal.
Ja.
Aber es ist viel, worum man sich so kümmern muss. Und wir haben vor, ja, weiß ich nicht, 8 Wochen oder wann auch immer, uns für ein neues Buch entschieden. Und wir sprechen heute über Delphine de Vigans Tage ohne Hunger. Ich hoffe, ich habe die Autorin richtig ausgesprochen. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber mein Französisch ist ausbaufähig. Der Text ist ursprünglich schon 2001 im französischen Original erschienen. Das heißt, er ist echt schon ein bisschen älter und 2018 dann bei Dumont auf Deutsch übersetzt erschienen. Ich habe nicht herausgefunden, ob der vorher schon mal übersetzt worden ist auf Deutsch, aber ich habe nichts gefunden, also dürfte das die deutsche Erstübersetzung sein.
2018 erst tatsächlich?
Ja.
Okay, das wundert mich.
Da liegen also 17 Jahre zwischen. Übersetzt wurde der Text von Doris Heinemann. Und zu dem Zeitpunkt, also 2018, ist Delphine de Vigans schon deutlich bekannter. Sie hat ihn seinerzeit sogar noch unter Pseudonym veröffentlicht, unter Lou Delvig oder wie auch immer man das genau ausspricht. Und mit No und Ich hat sie den Durchbruch geschafft 2007. Jedenfalls steht in ihrem Wikipedia-Artikel, dass sie seitdem vom Schreiben leben kann.
Auch wiederum eine Leistung, ähnlich wie Existenz.
Ja, richtig. Und 2017 hat Roman Polanski ein Buch von ihr verfilmt, nämlich Nach einer wahren Geschichte.
Das kann man ihr nicht
vorwerfen. Das kann man ihr nicht vorwerfen.
Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viel Mitspracherecht sie da hatte, wer ihr Buch verfilmt.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man als Autor, Autorin da Widerspruch einlegen kann, wenn jemand sagt, ich will dein Buch verfilmen.
Ich vermute stark, dass das sehr von einfach den Vertragsbedingungen, welche Lizenzrechte irgendwo abgegeben wurden. Und ich kann mir vorstellen, dass es genug Situationen gibt, in denen da eine Autorin, Autor null Mitspracherecht hat, zumindest auf rechtlichem Wege. Maximal vielleicht über einen sozialen Druck da was zu erzeugen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere erfolgreiche Autor halt sehr viel Mitspracherecht bis hin zu Einfluss auf Drehbuch oder sowas hat oder Regie sogar.
Also ich habe auf jeden Fall zumindest 2017 keine Kontroversen über irgendeine Roman Polanski-Verfilmung eines französischen Buchs mitbekommen. Also vielleicht hat es nicht so sehr gestört, ich weiß es nicht. Aber ich dachte, ich sag's einfach mal so als Fun Fact. Bevor wir loslegen, ähnlich wie in der letzten Folge, möchte ich nochmal eine Inhaltswarnung aussprechen, weil wir werden heute, der Titel lässt es vielleicht schon erahnen, über Essstörungen sprechen. konkret über Anorexie und auf der Basis des Romans auch explizit zum Beispiel über Körpermaße oder körperliche Auswirkungen der Erkrankung. Und wer da gerade noch mittendrin ist oder wer sich vorstellen kann, dass dadurch wieder die Gedankenschleifen angetrieben werden, wenn wir da so explizit drüber sprechen, dem würde ich empfehlen, die Folge entweder nicht anzuhören oder nicht alleine. Und wenn ihr akut unter einer Essstörung leidet, kann die Telefonseelsorge eine erste Ansprechpartnerin sein. Erreicht sie unter 0800 3x die 1 0 3x die 1 und der Anruf ist kostenlos. Dann können wir anfangen.
Jo.
Ich habe mich etwas schwer getan mit dem Text. muss ich sagen. Ich muss allerdings auch sagen, das ist mein erstes Buch von Delphine de Vigan, was ich gelesen habe. Ich kenne einige Leute, die sie ganz hervorragend und toll finden. Und es kann auch gut sein, dass andere Bücher von ihr anders sind. Man muss ja auch sagen, ne, das ist das Erstlingswerk quasi. Ja. Ne, das muss man ja auch immer noch ein bisschen anders beurteilen. Aber ich habe mich ein bisschen schwer getan. Und weil ich mich schwer getan habe, habe ich mir ein paar Online-Rezensionen angeguckt, um mal zu schauen, wie haben andere Leute das denn so gelesen. Ja. Und die waren überwiegend total begeistert. Also da standen so Begriffe drin wie brillant oder verstörend oder intim. Und andererseits würde ich dem jetzt überhaupt nicht widersprechen wollen. Also intim ist es auf eine Art und Weise.
Aber auch nur auf einen Teil. Ne?
Auch nur auf eine bestimmte Art und Weise. Also wir werden, glaube ich, später nochmal konkreter darauf kommen, weswegen ich das mit intim als Beschreibung ein bisschen schwierig finde. Es gab auch eine Rezensentin, die in einer Besprechung geschrieben hat, der Text würde sich lesen wie der Tagebucheintrag einer guten Freundin. Und das, also, habe ich überhaupt nicht so empfunden, zu keinem Zeitpunkt. Nee.
Also, ich bin, glaube ich, heute mit unserer dritten Aufnahme hier das erste Mal echt in so eine halb unangenehme Situation, weil zum einen ich mit dem Buch zumindest zu Beginn echt schlecht auch zurechtkam, eben weil es in meiner Wahrnehmung absolut nicht intim und schon gar nicht wie eine gute Freundin sich angefühlt hat, das zu lesen, sondern eher sehr distanziert und zumindest zu Beginn des Buches auch so sehr unlebendig in der Sprache oder in dem, was man spürt von dem.
Vielleicht auch in der Erzählhaltung, wenn man so will, weil das Ganze ist eben auch nicht aus der Ich-Perspektive erzählt, sondern aus personaler Perspektive. Aber da kommen wir später nochmal drauf, was genau dafür sorgt, dass es sich so distanziert anfühlt beim Lesen. Also zumindest ging mir das auch so.
Genau. Und das ist so der eine Part, warum ich ein wenig Respekt hatte vor der heutigen Aufnahme. Und der andere Part ist tatsächlich, dass das Thema Essstörung und Anorexie sogar im Speziellen ein Bereich ist, mit dem ich fachlich sehr, sehr wenig praktische Erfahrungen habe. Also zum einen war ich noch nie so unvorbereitet für eine Aufnahme. Und zum anderen war ich auch noch nie so vorbereitet für eine Aufnahme, weil ich sämtliche Materialien, die so lehrbuchhaft irgendwie oder seminarmäßig über die Jahre ich irgendwie mal gehört und gesehen habe, ich mir nochmal vorher rangelesen habe.
Also war das quasi wie so eine kleine Mini-Weiterbildung für dich?
Das war eine Auffrischung schon bisher stattgefundener Weiterbildung, genau. Und das will ich einfach jetzt voranstellen für den heutigen Termin, dass ich natürlich versuche, so ein bisschen aufzufüllen, was das Fachliche angeht, aber meine rein praktische Erfahrung oder meine Routine, was das Thema angeht, sehr gering ist. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass du da an einigen Stellen mehr erlebt hast von Leuten drumherum irgendwie, als ich es da gemacht habe in meinen bisherigen Jahren.
Also ich muss auf jeden Fall auch für mich selber sagen, ich bin nicht selber betroffen, auch nicht gewesen, kann aber sehr, sehr vieles um Roman sehr gut nachvollziehen, weswegen ich echt auch Respekt hatte vor dem Buch inhaltlich, auch wenn ich jetzt nicht selber essgestört bin. Aber erstmal, worum es geht vielleicht. Im Mittelpunkt des Romans steht Laure, die ist 19 Jahre alt, leidet unter Anorexie und hat sich zum Zeitpunkt, wo wir in den Roman einsteigen, tatsächlich schon auf ein lebensgefährliches Maß untergehungert und wird ins Krankenhaus eingewiesen.
Ja.
Sie wird dort künstlich ernährt, um wieder zu Kräften zu kommen.
Sie wird eingewiesen, beziehungsweise sie weist sich selber ein. Das ist gar nicht so unwichtig.
Was ich tatsächlich nicht ganz verstanden habe. Ja. Ich habe nicht verstanden, wie sie eigentlich ins Krankenhaus kommt, weil es ist immer wieder die Rede von einem Arzt. Wie sie aber in Kontakt mit diesem Arzt gekommen ist, sagt der Roman, glaube ich, nicht?
Den Erstkontakt wissen wir nicht genau. Ich glaube, das Buch startet so nahezu mit der Aussage, er ruft sie an, genau, genau. Und holt sie zu einem Termin. Und das ist, ich weiß nicht genau, wie das französische Gesundheitssystem aufgebaut ist, aber zumindest im Deutschen wäre das jetzt nicht zu erwarten, nee, dass man so aus dem Kalten von einem Arzt angerufen wird.
Genau, also es klingt, als hätte er sie auf der Straße gesehen, ja, und dann irgendwie sie kontaktiert, um ihr zu sagen, ja, da müssten wir jetzt aber mal was machen.
Ja.
Genau, das habe ich hier auch aufgeschrieben. Als er sie zum ersten Mal anrief, eine unbekannte näselnde Stimme bot ihr an einem Herbstabend Hilfe an. Wie dieser Arzt auf sie aufmerksam geworden ist, wissen wir nicht. Und sie ist in sehr schlechter Verfassung. Also der Roman beschreibt, dass sie so eine Kälte in sie, also sie friert die ganze Zeit, ja, wahnsinnig, weil sie eben so runtergehungert ist und ihr Körper gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie genug Körperwärme zu produzieren. Das heißt, ja, sie klebt da mit mehreren Schichten Kleidung irgendwie an der Heizung,
ja,
und auf der Straße sacken ihr irgendwie die Beine weg und der Arzt sagt ihr, ja, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Also er ist da sehr direkt und sehr offen, ja, und sehr klar über ihren Zustand. Und er sagt ihr auch, dass sie dann nicht mehr alleine wieder rauskommt, bittet sie in seine Sprechstunde und sie denkt trotzdem, was soll diese Einmischung?
Ja.
Also sie ist erstmal ziemlich, ja, ich will jetzt nicht sagen von den Kopf gestoßen, aber sie wehrt sich erstmal dagegen, dass überhaupt irgendwer sich einmischt in ihren Zustand und, ja, daran irgendwas zu ändern versucht.
Ja. Und das ist tatsächlich für Essstörungen und auch insbesondere wohl die Anorexien typischer Zustand. Wenn man die Fachbegriffe nutzt, dann würde man sagen, das ist eine ich-syntone Störung. Und ich-synton würde bedeuten, das, was an Gedanken oder Gefühlen durch mich durchgeht, was durch die Krankheit ausgelöst wird oder Teil der Krankheit ist, nehme ich als sinnvoll wahr. Und das unterscheidet sich von der ich-dystonen Störung. Das, was an Gedanken hier produziert wird, das nehme ich als Quatsch oder falsch oder schlecht wahr. Also zum Beispiel die allerwenigsten Menschen mit einer Depression würden sagen, nö, das ist schon richtig, dass ich irgendwie denke, dass die Welt schlecht ist und ich schlecht bin und dass ich nicht aus dem Bett komme und sowas. Und würde sagen, nee, da ist irgendwas mit mir, was kaputt ist, was falsch ist, was schlecht ist. Und das wäre halt ich-dystone oder jemand mit Zwangsgedanken, der halt so Gedanken hat wie, ich schüttel mein Kind so lange, bis das Genick bricht und so, eine so Gewaltfantasien. Wenn man die Leute fragt, was halten sie von dem Gedanken, dann sagen die, nee, das ist ein furchtbarer Gedanke, das würde ich niemals tun, niemals machen. Ich habe trotzdem immer wieder diesen Gedanken, also ich-dystone, getrennt von der eigenen Überzeugung. Und Menschen mit Persönlichkeitsstörungen oder eben auch Menschen mit Anorexie haben häufiger eine Ich-Syntonie. Das heißt, die sind der Überzeugung, nee, was ich denke, das stimmt schon. Nicht ich habe eine Macke, sondern die ganze andere Welt.
Mhm. Ich glaube, es ist auch so, dass sie mehrfach, sie geht zur Sprechstunde, aber ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, sie tut das mehrfach, bevor sie stationär aufgenommen, ja, wird. Also, ja, es ist nicht ein einziges Gespräch, wo sie sich überzeugen, ja, lässt, sondern es kommt irgendwann der Moment, wo auch im Roman steht, in ihrem Bauch klopfte der Tod, sie konnte ihn berühren. Also ich glaube, so ein Moment, wo sie wirklich irgendwie merkt, ihr Leben hängt jetzt am seidenen Faden.
Ja.
Mal sagen, wenn sie jetzt nichts tut, dann wird sie es nicht überleben. Und das zeigt eigentlich, finde ich, sehr früh im Roman, wie gefährlich Anorexie ist.
Ja. Tatsächlich Anorexie eine der gefährlichsten psychischen Erkrankungen, die wir kennen, die es gibt. Die Todesraten, also wie viele Menschen durch die Anorexie oder direkte Folgen einer Anorexie sterben, wenn die einmal erkrankt sind, gibt es unterschiedliche Schätzungen von, aber die liegen im niedrigen Prozentbereich, aber bis hoch zu 15% der Betroffenen. Und das ist eine immens hohe Zahl, gerade wenn man überlegt, dass die Menschen, die durch Anorexie betroffen sind, häufig Mädchen oder Jugendliche, Frauen sind so im Alter zwischen 14 bis 18, 14 bis 20. Und das ist ja ein Alter, in dem man normalerweise nicht stirbt. Also maximal vielleicht noch durch einen Autounfall. Das sind noch so Statistiken, die sein können. Und ansonsten dann halt eben durch zum Beispiel sowas wie die Anorexie. Und dann hatte ich nochmal jetzt Zahlen nachgelesen, dass von den Menschen, die durch Anorexie sterben, tatsächlich nur in Anführungszeichen 30% dann durch einen Suizid sterben. Das ist für Jugendliche eine der häufigsten Todesursachen im Suizid. Und tatsächlich die anderen 60-70% wohl körperliche Folgeerkrankungen sind, Organversagen, Herz-Kreislauf-Versagen, dass das Herz nicht mehr mit Nährstoffen und so weiter versorgt ist und dann einfach aufhört zu schlagen, tatsächlich. Ja.
Und man kann auf jeden Fall, Spoiler Alert, schon mal sagen, dass ihre Anorexie relativ wenig damit zu tun hat, dass sie einfach nur dünner sein will. Also das spielt am Anfang schon eine Rolle, aber die Essstörung hat auch einen anderen Zweck. Also sie gibt ihr etwas ganz essentiell Wichtiges, ja, um die Probleme zu bewältigen, die sie hat.
Ja.
Weil das ja oft so, also ich will jetzt nicht sagen, dass es überhaupt nicht vorkommt oder dass es nichts miteinander zu tun hat, aber man sagt ja oft sehr vereinfacht so, die werden halt essgestört, weil das Schönheitsideal so und so ist. Und das stimmt in Teilen, also da gibt es ja auch Studien zu, gerade auch zu solchen Sendungen wie Germany's Next Topmodel oder so, und inwieweit die das Körperbild auch von jungen Frauen beeinflussen, und das ist auf jeden Fall ein Faktor. Aber ich finde, darin ist dieser Roman sehr gut zu zeigen, welche Funktion die Essstörung auch psychisch erfüllt und dass es da um weit existenziellere Dinge geht, als einfach nur darum, ich will jetzt ein bisschen dünner sein.
Ja, also wobei ich schon auch sagen würde, dass der Roman, ich glaube, absichtliche Lücken lässt der Interpretation, was denn jetzt genaue Prozesse oder Ursachen sind in der jungen Frau, die da stattfinden. Aber soziokulturell ist ein Faktor für Entwicklung von Anorexien. Also ein Totschlagergebnis, Argument dafür ist, dass Anorexien fast nur in westlichen Kulturgebieten zu finden sind. Und dass in den Gebieten der Welt, wo eine Verwestlichung stattfindet, dann im gleichen Maße die anorektischen Störungen zunehmen. Also das scheint ein wichtiger Faktor zu sein.
Also ich glaube, es ist schon ein Wechselspiel zwischen dem und halt ganz individuellen, persönlichen, biografischen Faktoren oder sowas, die dann dafür sorgen, dass man halt was in dieser Essstörung findet, was sie einem gibt.
Genau.
Wie gesagt, was darüber hinausgeht, dass man abnimmt. Das ist ein positiver und ja auch gewünschter Nebeneffekt.
Wir sind jetzt vielleicht davon ausgegangen, dass alle Menschen wissen, was eine Anorexie ist, als wir diesen Podcast gestartet haben. Aber vielleicht hilft das nochmal einmal zusammenzufassen, was eigentlich Anorexie oder Anorexia nervosa als Name bedeutet. Die Anorexie als Diagnosekriterium hauptsächlich ist das Untergewicht bzw. die Gewichtsabnahme unter das ungefähr 15%, was die Norm, das Normgewicht vorgibt. Bei Wachsenden, also Kindern und Jugendlichen, ist noch ein bisschen komplizierter formuliert, aber die Grundidee ist erstmal ein Gewichtsverlust bzw. ein starkes Untergewicht. Man kann da als ein Kriterium diesen Body Mass Index, diesen BMI mit heranziehen. Da darf man richtigerweise sehr viel Kritik an diesem Wert als solches nehmen, insbesondere für die Normalbevölkerung, die stinknormale Bevölkerung, den nicht über zu interpretieren, aber er wird eben auch faktisch trotzdem immer mal für die Diagnose benutzt. Da sagt man so, wenn es so unter 17 geht von dem BMI, dann fällt das in dieses Kriterium mit rein, teilweise auch schon, wenn es unter 18 geht wohl.
Und zumindest war das für mich damals so, ich war 2010 in einer Klinik und war damals auch also zweifelsohne untergewichtig. Und die Klinik war auch spezialisiert auf Essstörungen und ich hatte damals, meine ich, einen BMI von 17 irgendwas. Mm. Keine Ahnung, vielleicht waren es 17,5 oder vielleicht auch ein bisschen drunter, aber auf jeden Fall nicht unter 17. Ich glaube, das hat denen aber damals schon ohne weitere Anschauung ausgereicht, um zumindest mir einige therapeutische Maßnahmen also anzubieten, wäre zu freundlich formuliert. Also, die ich über mich ergehen lassen musste, weil man mich eben schon aufgrund dieses BMI als essgestört einkategorisiert hat.
Ja, also fragwürdige Geschichte, was wieder so die Diagnosestellung passiert ist damals bei dir jetzt spezifisch. Sicherlich was immer wieder irgendwie im klinischen Alltag deutschlandweit passiert, dass, wie hieß dieser Spruch, wenn man einen Hammer in der Hand hat, sieht die ganze Welt aus wie ein Nagel. Ne? Also wenn ich irgendwie eine Essstörungsklinik bin, dann ist jeder Patient, der bei mir hier landet, also per Definition irgendwie jemand mit Essstörung, darf man klar hinterfragen, beziehungsweise kann man nochmal genauer differenzieren, welche Art Essstörung da eigentlich ist. Nur um die Kurve noch einmal kurz zu machen von der Anorexie, nicht nur das Untergewicht ist natürlich das Diagnosekriterium, sondern auch, dass es willentlich herbeigeführt wird. Also wenn jemand aufgrund von anderen internistischen Störungen oder sowas vielleicht, Fettstoffwechselstörungen irgendwie einfach kein Gewicht aufbaut oder Gewicht verliert. Wenn jemand einen Bandwurm hat und Gewicht verliert, ist er deswegen nicht anorektisch, sondern
Schilddrüsenüberfunktion.
Genau. Das spielt da mit rein. Das heißt, es muss willentlich herbeigeführt werden, entweder durch eine Nahrungsrestriktion, also weniger Nahrung aufnehmen, als es eigentlich notwendig ist, und oder durch eben so gegenläufige Handlungen.
Also wie exzessiver Sport.
Exzessiver Sport, übergeben und so weiter, um eben wieder
übergeben möglichst viel. Übergeben wäre dann ja Bulimie, oder nicht?
Nein, also das ist zumindest nicht das, was jetzt automatisch die Diagnose rechtfertigt. Tatsächlich, wenn man es ganz formal nimmt, dann ist das Untergewicht die entscheidendste Unterscheidung zwischen einer Bulimie und einer Anorexie.
Okay.
Es gibt so den restriktiven Typus, das sind eben Anorektiker, Menschen mit Anorexie, die einfach wenig essen, also einfach in Anführungszeichen. Und dann eben dieser Purging-Typus, also Menschen mit Anorexie, die vielleicht wenig essen, aber obendrauf auch noch durch viel Sport oder sowas Energie rausbekommen. Während die Bulimie wiederum definiert ist als Essattacken, leider noch teilweise auch in offizieller Literatur als Fressattacken bezeichnet, darf man auch kritisch sehen.
Mhm.
Entmenschlichend sehen, aber so wird es teilweise offiziell noch beschrieben. Und dann diese Essattacken eben mit irgendeiner Form von Purging, also mit dem Versuch, das auszugleichen, einhergeht. So ist die Bulimie da erstmal definiert. Und diese Gier nach Essen, die würde man klassischerweise bei einer Anorexie nicht sehen.
Mhm.
Was man sieht, ist dann eben die so Körperbildstörungen, die auftreten können. Also dass Menschen in der Anorexie sich deutlich dicker wahrnehmen. Auch da heißt es in der Literatur fetter wahrnehmen. Ja. Ich bin jetzt gerade durchgegangen alles. Es war richtig gut.
Das war so ein richtig schönes Update
richtig
fragwürdigen
Formulierungen. Und dass eine endokrine Störung, also eine Hormonstoffwechselstörung sich dann zeigt. Und das ist das, was bei jungen Anorektikerinnen zum Beispiel oder auch Anorektikern das Ausbleiben von Regelblutungen.
Ja, das steht hier, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Da ist der Text nämlich sehr spezifisch, wenn es darum geht, wie das den Körper verändert. Sie wird nämlich ins Krankenhaus eingeliefert, also Law, und es wird über sie gesagt, das ist sie jetzt, ein Sack Knochen auf einem Krankenhausbett, mehr nicht. Sie wird also erstmal komplett auf ihren Körper reduziert und auf das, was davon übrig ist oder was davon noch funktioniert. Und der Text sagt, sie hat 35 Grad Körpertemperatur, einen Blutdruck von 80, Amenorrhoe, also das ist die ausbleibende Regelblutung, gestörte Behaarung, Schorf, verlangsamter Puls.
Ja.
Also alles Körperanzeichen von Unterernährung.
Ja, die gestörte Behaarung, das ist die sogenannte Lanugo-Behaarung. Das ist so flaumartige Behaarung, die sich zeigen kann, was ein schon kritisches Zeichen für einen entgleisten Stoffwechsel ist. Und wie gesagt, das Gefährlichste daran scheint wohl wirklich der Elektrolyt-Stoffwechsel zu sein, dass einfach die Nervenweiterleitung im Herzen dann eventuell nicht mehr arbeiten kann richtig, der Herzmuskel abstirbt, was dann eben schlussendlich tatsächlich leider sehr häufig, vergleichsweise häufig auch zum Tod führen kann.
Ja. Als sie da in diesem Bett liegt, das finde ich eine total seltsame Textszene, also A, weil sie eben wirklich auf so ein, also sie wird so als medizinisches Objekt da quasi von diesem Arzt vorgeführt auch, der steht da am Bett und dann steht da, schauen Sie hin, meine Damen und Herren, in der 12. Etage dieses demnächst berühmten Krankenhauses ist gestern Abend ein 1,75 Meter großes Skelett mit 36 Kilo Körpergewicht gestrandet. Also es erzählt aus der Perspektive dieses Arztes, der da steht und der sie quasi, also könnte man sagen, so als medizinische Herausforderung begreift, weil da steht dann auch, sie ist sein bislang extremstes Gewicht-Körpergröße-Verhältnis. Und um ihn rum stehen lauter Leute, die total extrem überrascht und verwundert sind, dass sie überhaupt noch bei Bewusstsein ist und dass sie überhaupt noch lebt.
Ja.
Und das ist echt unangenehm zu lesen. Ja. Also es ist natürlich bewusst gemacht, ne? Aber es ist echt unangenehm zu lesen, wie sie da so als Objekt im Bett liegt und die Ärzte schafft um sie herum und fasziniert sie.
Ja, also leider aber eine Situation, wie sie auch immer noch im realen Leben stattfindet. Ne? Also gerade im Kliniken, Unikliniken, die da angebunden, die Medizinstudierenden oder auch Psychologiestudierenden teilweise haben, wo dann Patienten vorgeführt werden im positiven wie auch negativen Sinne. Also im positiven Sinne von, dass es schon gut ist, auch mit echten Menschenerfahrungen zu machen im Studium und irgendwie nicht nur aus einem Buch das zu lesen von irgendwo. Und zeitgleich natürlich auch diese ich würde sagen, zumindest stellenweise sehr herabwürdigende oder vielleicht sogar auch entmenschlichende Art und Weise da zu sprechen über Menschen. Ja, also im Buch mehrfach irgendwie auch erwähnt.
Ja, und es ist auch, also das fand ich auch besonders, ich meine, ich weiß nicht, haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, wie das Gesundheitssystem in Frankreich ist oder wie die übliche Behandlung von essgestörten Menschen 2001 ausgesehen hat. Aber auf jeden Fall ist sie ja in einem, in Anführungsstrichen, normalen Krankenhaus. Also sie ist jetzt nicht in der Psychiatrie oder in der psychosomatischen Klinik. Und es wird auch beschrieben, sie ist auf einer gastroenterologischen Station. Genau. Das heißt auch gastroenterologische Sippe. Und ich zitiere, zusammen mit drogenabhängigen Leuten mit Magengeschwüren, Anorektikern, Verhaltensgestörten und Verkalkten aller Art. Also sie ist mit allem, was irgendwie so ins Krankenhaus auf eine gastroenterologische Station kommen kann, zusammen. Und es findet praktisch keine Psychotherapie im klassischen Sinne statt.
Ja, also im klassischen Sinne auf keinen Fall und maximal irgendwie noch in einzelnen Gesprächen mit diesem Arzt, der sie da reingeholt hat in die Klinik, der da so immer mal ins Gespräch geht mit ihr und das war auch relativ regelmäßig, aber nichts, wo ich jetzt in der Form irgendwie eine Psychotherapie hätte erkennen können. Was ja auch erstmal verwunderlich wäre, wenn er Gastroenterologe ist. Genau. Warum sollte er psychotherapeutisch
arbeiten? Ja, dass die Therapie auf der Station nicht passiert, das finde ich auch nachvollziehbar. Aber ich fand es erstaunlich, dass, also ich meine, klar, wenn man so lebensbedrohlich runtergehungert ist, dann ist eine Priorität natürlich erstmal, dass man Gewicht zunimmt, um die akute Lebensgefahr zu verringern. Aber es ist ja auch so, dass man daran arbeiten muss, woher die Essstörung kommt, woher diese Gedanken kommen, weswegen das da ist. Also es ist ja nicht getan mit dem reinen Zunehmen von Gewicht.
Ja.
Und deswegen war ich halt erstmal erstaunt, dass das da irgendwie gar nicht stattfindet und dass auch überhaupt nicht davon gesprochen wird, dass das danach nochmal passiert oder so.
Mhm,
also
stimmt,
es ist ja nicht so, dass der Roman damit endet, dass sie aus dem Krankenhaus geht und irgendwer ihr gesagt hätte, so wäre gut, wenn du jetzt nochmal eine Therapie machen würdest oder so. Sondern sie geht da irgendwie raus und das letzte Kapitel ist ja praktisch schon also lange Zeit nach diesem Klinikaufenthalt, wo sie dann irgendwie Kinder hat. Und
das möchte ich nachher nochmal was dazu sagen, zu diesem Abschluss dieses Buches. Aber
also da ist irgendwie für mich halt so eine Lücke. Andererseits muss man auch sagen, dass das wahrscheinlich auch nicht der Anspruch des Romans ist, jetzt irgendwie realitätsgetreu zu schildern, wie Therapie bei Essstörungen abläuft. Das ist, glaube ich, nicht. Das war auch nicht die Intention der Autorin. Von daher kann man ihr das jetzt nicht zum Vorwurf machen oder so. Aber es hat mich auf jeden Fall ein bisschen verwundert.
Ja, ja. Das hat mich auch irritiert. Also, dass in Deutschland kenne ich das überhaupt nicht, dass Leute mit Anorexie auf eine gastroenterologische, internistische Station oder sowas gelegt werden. Also außer vielleicht, die sind gerade wirklich akut in der Lebensgefahr drin. Aber selbst da kenne ich eigentlich hauptsächlich die psychiatrischen, dann eben spezifischen Stationen für Menschen mit Anorexie, wo die dann eventuell zwangsernährt werden. Das geht dann in Deutschland los, glaube ich, bei einem BMI, der unter 14,5 oder unter 14 ist. Ab da darf man dann wohl auch zwangsweise die Leute ernähren, zum Beispiel mit so einer Magensonde. Aber dass die Leute auf, also auch gehäuft oder längere Zeit, also ich kann mir das, ich weiß nicht, wie das französische System da ist, und ich habe auch nicht so viel Ahnung von der Ökonomie von Krankenhäusern, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand da irgendwie 12 Wochen auf einer Gastrostation ist. Die Leute sind da eine Woche und werden rausgeschmissen irgendwo hin. Also in Deutschland, soweit ich weiß, ohne jetzt da allzu kritisch oder allzu negatives Bild vermitteln zu wollen. Vielleicht liege ich da auch total falsch. Ich habe noch nie auf einer gastroenterologischen Station des Akutkrankenhauses gearbeitet. Mag sein, dass die Leute da wochenlang ganz normal liegen. Mir kommt es überraschend vor und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es eben eine andere Nation, ein anderer Staat ist, der da irgendwie einen anderen Aufbau vom Gesundheitssystem hat, vollkommen vorstellbar, oder ob das eine Frage der Zeit ist, weil wenn sie das Buch 2001 geschrieben hat, ist es ja gut möglich, dass sich das vielleicht auch auf eigene Erfahrungen von ihr basiert oder auf irgendwie andere Sachen, die eben aber länger noch zurückliegen.
Ja.
Also mir kam so vom Lesen eher vor, deswegen war ich so verwundert, jetzt mit den Zeiten, die du vorhin gesagt hast, 2001, 2017, 2018, mir kam so vor wie vielleicht so 80er Jahre. Also ja, das wäre mein Eindruck gewesen.
Also das ging mir auch so, es gab eine Textstelle, ich weiß jetzt gar nicht mehr leider welche das war, aber die mich, ich habe nämlich vorher nicht nachgeguckt, wann das Buch geschrieben wurde. Und bei dieser Textstelle habe ich gedacht, boah, das klingt ziemlich altbacken
irgendwie.
Und nur deshalb habe ich dann vorne reingeguckt und habe gesehen, oh, ist das 2001 erschienen? Und wenn irgendwas 2001 erscheint, dann muss es natürlich vorher geschrieben worden sein. Also ja. 99, 2000 oder was weiß ich, wie lange sie daran geschrieben hat, an dem Buch. Und wenn das vielleicht eigene Jugenderfahrungen oder sowas, die sie selber hatte, zumindest anklingen lässt, dann dürfte das ja noch ein bisschen länger her sein. Also kann gut möglich sein, dass es damit zusammenhängt.
Die sind da wochenlang in dieser Klinik und nicht eine Person benutzt ein Handy.
Ja.
Also ich finde, das spricht dagegen, dass das 2001 spielt. Wenn ich mich richtig zurückerinnere, waren 2001, also nicht die Smartphones, aber die normalen Handys ja dann doch schon irgendwie, gerade bei jungen Frauen, irgendwie verbreitet.
Ja, das stimmt. Sie bekommt also auf dieser gastroenterologischen Station eben eine Magensonde und ihr wird strikte Bettruhe verordnet. Sie soll sich nicht bewegen und nicht die Möglichkeit haben, eben die zugeführten Kalorien irgendwie wieder abzutrainieren. Und das ist zum Beispiel was, das wirst du ja bestätigen können, das ist ja heute immer noch so. Also als ich in der Klinik war, hatte ich ja einige Patientinnen, die essgestört waren und die hatten eben striktes, ausdrückliches Sportverbot. Und man musste eben, wenn man zum Schwimmen gehen wollte, also die hatten ja so ein kleines Schwimmbad da oder irgendwie anderweitig Sport machen wollte, dann hat man halt so wie so Karten oder sowas bekommen, die einen quasi berechtigt haben, Sport zu machen und die mit den stärkeren Essstörungen, die durften das halt nicht. Und als Sport zählte in diesem Fall eben auch ausgedehnte Spaziergänge zu machen zum Beispiel. Ne? Das heißt nicht nur irgendwie Dauerlauf, sondern ne, wenn ich jetzt 2-3 Stunden in normalem Tempo spazieren gehe, dann trainiere ich auch eine ganze Menge Kalorien ab.
Ja. Denkt man vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich so, weswegen ich Leuten, also ich arbeite ja im kardiologischen Bereich und wenn die Leute eben nicht mehr so joggen oder schwimmen können, das sind ja doch schon altersmäßig oder herzleistungsmäßig einige, dann ist das voll okay, wenn die sagen, so dann gehen sie spazieren, gehen sie am Tag eine Stunde spazieren, wunderbar. Und das klingt jetzt vielleicht fies, irgendwie den ja nun häufig eben jungen Frauen dazu verbieten, Sport zu machen. An sich ist der Sport was sehr Gesundes, was bei auch vielen psychischen Erkrankungen hilfreich ist, bei Depressionen und so weiter, also was total Gutes, was total Sinnvolles. Und das würde man auch bei einer Anorexie, also bei Menschen mit Anorexie sagen, dass das für einen Stresspegel und sowas auch trotzdem gut wäre, sich zu bewegen. Man muss es nur eben gegenrechnen, gegen diesen Verhaltensmuster, was dann doch bei einigen Menschen mit Anorexie eben existiert, dass sie dann da drüber gehen, eben exzessiv, was du vorhin auch gesagt hast, drüber gehen und dann alles an Erfolgen, was die Kalorienzufuhr zumindest angeht, wieder zunichte machen, beziehungsweise vielleicht auch den Körper da weiter schädigen. Also es ist ein ganz blödes Wechselspiel. Zum einen möchte man sagen, ja natürlich sollen sie ihre Zeit, die sie hier irgendwie nichts tun, für sich gut füllen und Sport ist was Gutes und was Gesundes, auch was man mit Leuten im Kontakt vielleicht ist und sowas.
Ja.
An und für sich spricht da total viel dafür, nur leider eben auch für manche eine Methode, da Gewicht abzunehmen. Also in dem Ort, wo ich arbeite, wo die Klinik ist, gibt es noch eine andere, wo eben tatsächlich auch Menschen mit Ernährungs- oder mit Essstörungen verschiedenster Art auch behandelt werden. Und man sieht das schon im Stadtbild, ich sage jetzt in Anführungszeichen Stadtbild, das ist ja nur ein sehr kleiner Ort.
Und auch der Ort, in dem die Klinik war, wo ich war.
Zufälligerweise.
Aber wir kannten uns noch nicht.
Das ist ein paar Jahre her. und man sieht das in dem Stadtbild tatsächlich immer mal halt so relativ junge Frauen, die auch trotz Klamotten und sowas alles auffällig in der körperlichen Masse sind, in der Fettmasse und so weiter sind. Und dann eben da mit guten Schritt so irgendwie durch den Ort unterwegs sind. Und das soll, wie gesagt, ich finde, sie sollen das machen irgendwie. Das ist irgendwie auch gut, dass sie sich bewegen. Die Gefahr ist halt zu sagen.
Also ich hatte auch eine Mitpatientin, die das tatsächlich, ist sie dann stundenlang um den See gelaufen, der an dieser Klinik ist. Und B, hat sie auch diese Berechtigungskarte von ihrer Mitpatientin, ja, Zimmernachbarin geklaut, um dann schwimmen zu gehen, ja, und sowas. Also das ist natürlich schon, ne, also man versteht es natürlich, also auch aus der Krankheit heraus, ja, aber gerade deswegen ist das natürlich auch gefährlich, ne? Ja. Also gerade wenn man, also die war auch gerade erst angekommen in der Klinik und die war halt wirklich auch, also sie musste nicht künstlich ernährt werden, aber sie war so dünn, dass man gesagt hätte, jetzt erstmal nicht so viel anstrengen, ja, vielleicht.
Also das ist auch für die therapeutische Arbeit tatsächlich eine große Hürde oder zumindest eine Schwierigkeit in dem, wie man mit den Leuten arbeitet, weil normalerweise wäre als Psychologe immer mein Leitsatz, ich glaube alles, was mir die Patienten sagen. Ne? Und ja, ich kann definitiv nicht alles nachprüfen, warum sollte ich das auch, ich bin nicht als Detektiv angestellt, ich bin als Therapeut angestellt. Und wenn jemand aus irgendeinem Grund der Meinung ist, mir Sachen zu sagen, die nicht stimmen, dann wird er die Gründe dafür haben, irgendwie das zu machen. Vollkommen okay. Und leider, wie gesagt, das spreche ich jetzt nicht so aus eigener Erfahrung, sondern mehr so, was so das Schwarmwissen, das Therapeutische betrifft, ist es wohl bei Menschen mit Anorexie deutlich häufiger, so wie du jetzt auch gesagt hast mit dem Beispiel, dass die Leute aktiv therapieschädigend oder sich selbstschädigend halt während der laufenden Therapie handeln. Und auch ein Beispiel im Buch, ja, beschrieben ist.
Ich wollte gerade sagen, das kommt tatsächlich auch eher gegen Ende, aber es kommt tatsächlich auch im Buch vor, dass sie dann für sich was entscheidet, was sie, ja, also worüber sie auch niemandem was sagt, ne? Und was sie so.
Und das hat man bei anderen Störungsbildern, zumindest bei den sogenannten Achse 1-Störungen, das sind so die handelsüblichen psychischen Störungen, die man so kennt, Depression, Angsterkrankung, Zwangserkrankung und so weiter. Da hat man das nicht so sehr, dass Leute einem irgendwie, also einem als Therapeuten irgendwie da anschwindeln, anlügen, mhm, und irgendwie so tun, als ob, weil wieder diese Ich-Dystonie und Ich-Syntonie wäre ja Quatsch irgendwie. Wenn ich depressiv bin, dann versuche ich doch irgendwie alles, was geht, zu nutzen, um da irgendwie rauszukommen. Und da ist mir schon klar, dass wenn ich jetzt anlüge meinen Therapeuten und dem irgendwie sage, ja, klar gehe ich irgendwie jeden Tag zweimal joggen, weil das meiner Stimmung hilft, dass das wenig bringt. Das machen wenig oder kaum Leute.
Also ich könnte mir selber Situationen vorstellen, das ist ein ganz anderes Thema, ne? Aber Situationen vorstellen, zum Beispiel, wenn man mit selbstverletzendem Verhalten in der Therapie ist, ja, und verschweigt, ja, dass das vorgekommen ist. Das ist ja dann auch, also ich weiß nicht, Lüge wäre ja zu viel gesagt, aber bewusstes Weglassen, wie jemand, der Anorexie hat, vielleicht bewusst weglässt, dass er am Tag davor irgendwie 5 Kilometer gelaufen ist oder so.
Ne? Auch das wäre therapieschädigendes Verhalten in dem, ja, Fall. Zumindest wenn es, also bei bestimmten Störungsbildern zählt das da per Definition mit rein.
Das wäre jetzt ein Beispiel, wie das auch passieren kann, wenn jemand keine Essstörung hat,
genau, aber trotzdem, das gibt es nicht, ne, nur bei Essstörungen.
Auf eine Art und Weise irgendwie die Therapie
unterläuft.
Hintertreibt, weiß ich nicht. Genau, also dieses Lügen darüber, wie viel oder wenig man isst, wie viel oder wenig Sport man macht, das ist ja auch ein Ausdruck von sehr, sehr großem Druck, glaube ich, der im Laufe der Therapie entsteht, wenn man eben dazu gezwungen wird, plötzlich wieder in Anführungsstrichen normal zu essen oder auch unter Beobachtung zu essen. Also in der Klinik, in der ich war, gab es sowas, das hieß halt Essbegleittisch. Und da haben dann die Menschen mit Essstörungen zusammen mit Pflegepersonal die Mahlzeiten eingenommen. Ja. Und damit das Pflegepersonal halt schauen konnte, ob man normal isst und ob man genug isst und so. Und das musste ich eine Zeit lang dann auch machen und ich fand das ganz furchtbar, so unter Beobachtung zu essen. Also ich habe das nicht, also aus meiner nicht betroffenen Erfahrung machen viele Menschen mit Essstörungen ja, also die entwickeln dann ja fast schon so eine ritualisierte Vermeidung von Nahrungsaufnahme. Mhm. Also dann vom Teller sitzen und irgendwie alles dreimal umschieben und irgendwie die Scheibe Brot in 20 kleine Teilchen schneiden. Also alles, was irgendwie herauszögert, dass man dann irgendwie dann doch irgendwann was essen muss. Das war ja bei mir nie so, aber schon sehr, sehr unangenehm und in dieser Beobachtungssituation zu essen. Also ich verstehe irgendwo therapeutisch, warum das passiert. Ich weiß auch nicht, ob das heute in der Frequenz noch so gemacht wird, aber ich denke mal schon.
Ja.
Ich meine, klar, um da irgendwie einen Eindruck davon zu bekommen, weil in der Einzeltherapie ist man in aller Regel nicht.
Vorstellbar ist das, aber es ist schwierig, wenn man das mit allen Patienten versucht, zeitgleich
zu machen. Genau, genau. Also, ne, da, dass man wenigstens irgendwie so ein fortlaufendes Update darüber hat, wie viel jemand isst oder auf welche Art und Weise, aber ist schon eine doofe Situation.
Es ist eine maximal blöde Situation und wieder dieses, wenn man den Patienten einfach glauben könnte, den PatientInnen, dann wäre das erstmal eigentlich nicht notwendig, zumindest in der Form, wie es häufig wohl durchgeführt wird. Die eigentliche Idee, die dahinter steckt, nach meinem Verständnis davon, was therapeutisch hilfreich ist bei Menschen mit Essstörungen, ist eigentlich ja eine eher positive Rückmeldung zum Essen zu haben. Also im Endeffekt eigentlich, wenn da schon jemand daneben sitzt, dann so, dass das irgendwie ein bisschen ermuntert und aufbaut und sowas und nicht, dass das einen Druck erzeugt. In der Realität ist das, genau. In der Realität ist das, soweit ich das verstehe, eben leider kaum oder selten so. Und meiner Meinung nach ist das eine große Gefahr, weil das dann, ich spreche jetzt wieder nur theoretisch, nicht aus praktischer Erfahrung, weil das dann eben die Gefahr birgt, dass die Leute eher eine aversive, negative Erfahrung mit dem Essen machen, wieder mit dem Essen machen, vielleicht sogar, wie sie eh schon haben, das nochmal aufbaut, nochmal eine, vielleicht sogar Ekelgefühl, ich muss jetzt mir was reinzwängen. Also ich erinnere mich irgendwie an Zeiten als Kind im Kindergarten oder im Schulessen, wo ich mir irgendwas reinzwängen musste, weil das eben so die Regel war, hat man eben aufzuessen oder wie auch immer. Und das war jetzt, ich habe jetzt keine Essstörung entwickelt, soweit ich das für mich selbst beurteilen kann, aber damals, allein das schon eine negative Erfahrung. Und ich befürchte, dass das eben häufig nach hinten losgeht, dieser Therapieansatz.
Zumindest bei mir war das ja so, mir hat man dann gesagt, wenn du so und so viel abnimmst, und das war wirklich eigentlich eine lächerlich geringe Zahl, wenn du so und so viel abnimmst, dann musst du nach Hause fahren.
Ja. So. Das sind sehr harte Konsequenzen.
Das ist natürlich dann extra immer nochmal der Druck, und zu sagen, oh Gott, also, und diese Ambivalenz vielleicht auch, ne? Also ich will natürlich auch irgendwie abnehmen, weil ich das, ne, weil das Teil meines Problems ist, in Anführungsstrichen. Aber ich darf es auch eigentlich nicht, weil mir dann Hilfe verweigert wird. Ja. Also zumindest würde ich das persönlich in dem Moment so empfinden. Ich weiß, dass es nicht so gemeint ist, ne, aber das ist das, was am Ende dann oft irgendwie ankommt. So, ne, jetzt habe ich irgendwie in der Therapie versagt, jetzt habe ich nicht das gemacht, was von mir gefordert ist, also werde ich jetzt weggeschickt und keiner hilft mir.
Ja.
Ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Man muss aber sagen, Law passiert das ja nicht, weil sie wird ja künstlich ernährt.
Ja. Auch da trickst sie nochmal zum Ende.
Auch da trickst sie zum Ende, genau. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass der Roman sehr gut darin ist, zu zeigen, was die Funktion dieser Essstörung für sie ist. Und da gibt es relativ viele Textstellen, die ich mir auch angestrichen habe, weil das etwas ist, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Also ich habe nie Kalorien gezählt oder sowas, aber das, da bin ich wirklich komplett emotional dabei. Es geht bei ihr, und ich glaube, das geht bei vielen Betroffenen so, auch viel um Macht und Disziplin und Kontrolle.
Kontrolle, würde ich sagen,
Über einen selbst, über die eigenen körperlichen Bedürfnisse. Und es gibt da zum Beispiel so Textstellen wie, sie erinnert sich an dieses Gefühl von Macht, das die Grenzen des Fastens und des Leidens immer weiter hinaustrieb. Und sie wollte die Kontrolle nicht verlieren, das steht auch explizit so da. Nun könnte man natürlich sagen, sie hat auf eine andere Art und Weise die Kontrolle verloren, nämlich die Kontrolle über ihre Erkrankung. Aber das nimmt sie natürlich so nicht wahr. Ne? Mhm. Für sie ist das was eminent Wichtiges, um ihre Kontrolle zu behalten. Und sie will nicht gesund werden, weil sie nicht weiß, wie sie anders leben soll, als mit Hilfe dieser Krankheit. Ja. Also für Law ist das, was ihr das Leben nimmt, auf eine Art und Weise gleichzeitig was Überlebenswichtiges in dem Moment.
Und diese Zweiseitigkeit ist tatsächlich bei relativ vielen psychischen Störungen irgendwo Teil der Geschichte. Also ich habe etwas, was mir das Leben schwer oder schlecht macht, aber das, was mir das Leben schwer oder schlecht macht, hat vielleicht zumindest kurzfristig irgendeine Form von Entlastung, von Positivem, von gibt mir irgendwas.
Ja.
Und das Kurzfristige überwiegt dann das langfristig Schlechte, wie zum Beispiel bei einer Anorexie vielleicht, sagen wir mal vereinfacht gesprochen, das kurze Gefühl von jeden Tag kontrolliere ich mein Hungergefühl, mehrmals die Woche sehe ich, wie die anderen Menschen irgendwie mehr essen als ich und ich schaffe das, weniger zu essen und so. So diese Sachen kurzfristig irgendwie von Tag zu Tag, während so das Langfristige von über die nächsten Monate oder Jahre hinweg richte ich meinen Körper zugrunde, bis hin vielleicht zu, komme ich bis in den Tod. Das ist eben was nicht jeden Tag spürbar ist.
Ja. Und sie versucht ja sogar das Gefühl der Kontrolle eben weiterhin aufrecht zu erhalten, indem sie sich einredet, dass sie auch jederzeit wieder aufhören könnte zu essen. Also bei jedem Bissen, den sie schluckt, sagt sie sich, dass sie es genauso gut nicht tun könnte, dass ihr Willen ungebrochen ist. Ja. Also sie braucht das halt quasi irgendwie noch, um zu sagen, ne, ich werde zwar jetzt künstlich ernährt und da kommen jetzt wahnsinnig viele Kalorien in meinem Körper, die ich da sonst nicht zu mir genommen hätte, aber ich könnte ja auch jederzeit damit aufhören.
Das finde ich tatsächlich sogar fair und das finde ich, find ich sogar gesund. Also sich bewusst zu machen, ich entscheide mich dafür, dass jetzt hier zum Beispiel bei der Magensäure dieses Essen in mich reinläuft oder so und so viel Kalorien zu mir zu nehmen. Also ich entscheide mich dafür, ich bin nicht gezwungen dazu, ist sie ja nicht. Sie könnte ja, soweit ich das verstehe, die Klinik einfach da verlassen, sondern sie gesagt hat, okay, mein Wille ist nicht gebrochen, sondern ich entscheide mich. Es ist mein Wille, dass das, was hier gerade passiert, auch passiert. Ja. Das finde ich tatsächlich gesund. Ja. Schöner wäre noch, wenn sie Kontrolle vielleicht auch an anderen Punkten als der Nahrungsaufnahme oder des eigenen Gewichtes im Leben für sich erlangen würde.
Ja.
Aber in diesem Rahmen, wo es erstmal nur um Ernährung und Gewicht geht, da finde ich das vollkommen legitim, dass sie da sagt, okay, ich könnte, wenn ich wollte, aufhören, ich entscheide mich dafür, dass das so läuft.
Und es wird ja oft tatsächlich auch geschildert, dass das quasi wie, also dass das Hungern quasi wie eine Droge ist.
Ja, ne? Wie eine Abhängigkeit.
Magersucht. Also es ist schon was, nachdem man abhängig werden kann, nicht nur nach dieser Disziplin quasi, die man dann und dieser Kontrolle, die man empfindet, sondern auch nach dieser Art Hochgefühl, die das Hungern auslöst, so indem das ein Sieg ist gegen sich selbst, gegen das, was der Körper eigentlich will, gegen die eigenen Bedürfnisse. Und zwischendurch guckt sie sich auch im Spiegel an und da steht im Roman, freute sich über die Augenringe und die Ausgezehrtheit wie über einen Sieg. Als hätte sie es irgendwie, als hätte sie was geschafft, als hätte sie was geleistet. Also ne, das wirklich irgendwie als Leistung wahrzunehmen, sich das zu versagen, was irgendwie alltäglich und normal ist als Nahrungsaufnahme.
Es gibt so ein bisschen diese Idee, dass also Anorexia bildet sich ja vor allem Dingen bei Mädchen, Jugendlichen. Einmal so eine Spitze von Erstmanifestation im Alter von 14 Jahren ungefähr und das andere, die andere Spitze im Alter von 18 Jahren. Also das sind so die Zeitpunkte, wo bei den meisten das losgeht. Bei 14 Jahren kann man sich relativ gut erklären. So die Pubertät läuft irgendwie, der Körper verändert sich. Jugendlich zu sein ist per se erstmal scheiße. Und ne, da ist irgendwie versucht, wenn ich will, Kontrolle über mein Leben erlangen. Aber auch 18, also so Ende der Schulzeit, beginnende Eigenständigkeit, fern des Haushalts der Eltern und sowas. Also auch, wo viel Chaos und Veränderungen sind, dass da auch so ein Wunsch nach, ich will Kontrolle über mein Leben haben. Und ich kann vielleicht in meinem Leben nichts kontrollieren. Spezifisch jetzt bei Laura im Buch, dass tatsächlich ja viel im familiären Umfeld große Belastungen, sehr große Belastungen sind. Und wenn ich schon nichts kontrollieren kann, weil irgendwie alles furchtbar ist, dann zumindest meinen eigenen Körper, das kann ich kontrollieren, da habe ich eine Macht darüber und das ist natürlich verlockend. Also vielleicht auch ein Grund, warum das eventuell mal neben Schönheitsidealen auch mehr junge Frauen trifft oder weiblich identifizierte Menschen. Das Verhältnis ist so 1 zu 10 ungefähr, Frauen zu Männern, laut offiziellen Statistiken, dass halt dieses Gefühl von Kontrolllosigkeit, ausgeliefert sein, schon ein Thema ist, was eher junge Frauen als junge Männer irgendwie in ihrem Leben haben. Also ne, Männer agieren da vielleicht, oder jugendliche Kinder agieren das vielleicht auf andere Art und Weise dann aus, als so Hilflosigkeitserleben zu
haben. Ja, also man sagt ja immer, dass Männer eher nach außen agieren, sowas, also sei es nun durch Aggression zum Beispiel oder so, oder durch besonders risikoreiches Verhalten. Also ich meine, das gibt es jetzt auch bei Frauen, ne? Aber dass das eher eine Art des Umgangs ist und dass Frauen das eher gegen sich selber und so innerlich irgendwie ausmachen. Für Lore kommt die Essstörung tatsächlich auch eher allmählich, zumindest wird das so geschildert, dass sie am Anfang es irgendwie
ihr mehr darum geht, so babyspecklos zu werden, heißt es dann, und im Bikini toll auszusehen. Das ist so irgendwie der Anfang. Und dann fängt sie an, sich vor bestimmten Nahrungsmitteln zu ekeln.
Ja.
Und dann fängt sie an, restriktiver zu essen, indem sie immer mehr weglässt, was sie nicht essen möchte. Und dann spürt sie irgendwann den positiven Effekt, weil sie fühlt sich plötzlich immer besser. Also das heißt dann immer besser, immer leichter, immer reiner.
Mhm.
Also es hat auch so eine ganz weirde emotionale Verknüpfung. Ne? Und später ist sie, das ist glaube ich auch was, was zumindest was ich gehört habe, was es bei vielen Betroffenen gibt, ist sie wahnsinnig eigentlich besessen vom Thema Essen.
Genau.
Also sie kocht wahnsinnig viel für FreundInnen, ohne aber jemals selber davon zu essen. Aber sie macht sich total viel Gedanken darüber, was sie denn kochen könnte und was sie denen bringen könnte. Also sie beschäftigt sich sehr viel damit.
Ja.
Auf unterschiedliche Art und Weise, aber... Ne?
Also ist beim ICD-10 bei den üblichen Diagnosekriterien nicht dabei. Mhm. Beim DSM, also bei dem, was in den USA üblicherweise als psychische Störungen herangezogen wird, ist das da tatsächlich dabei, meines Wissens. Also ständige Beschäftigung mit dem Thema Essen, Essenszubereitung und so weiter, gilt wohl für die allermeisten Essstörungen als Kriterium. Übrigens, das haben wir vorhin nicht gesagt, wir haben so diese Begriffe Anorexie und Bulimie gesagt, vielleicht einfach nur Vollständigkeit halber, als drittes gäbe es noch seit einigen Jahren die Binge-Eating-Störung als Diagnose. Das kann man ganz vereinfacht vielleicht sagen, das sind so Essattacken wie bei der Bulimie, aber ohne den Versuch, dieses Gewicht oder das Essen loszuwerden, also dann eher mit Übergewicht einhergehend auch. Und das vierte, das ist noch keine offizielle Diagnose, aber finde ich wichtig mal gesagt zu haben, dass das vielleicht bald kommt als Diagnose, ist die Orthorexie, also die krankhafte Beschäftigung mit gesundem Essen.
Mhm.
Und weil du vorhin gesagt hast,
heutzutage besonders
genau, deswegen will ich es nochmal genannt haben, irgendwie, das ist noch keine offizielle Diagnose, aber gibt schon Menschen, die auch mit dann so einem Leidensdruck auch mal bei der Therapie landen, die halt sagen so, ich will halt nicht nur irgendwie das Bio-Essen, Bio-Gemüse zu mir nehmen, sondern von dem Bio-Gemüse muss es dann auch noch von dem und dem Hof sein, weil der ist am wenigsten, weiß ich nicht, strahlenbelastet oder Radio-Jod belastet durch irgendwas. Und
Pestizide
und so. Also das können teilweise so ein bisschen überschießende Vorstellungen sein von Gesundheit, aber das können auch realistische Ideen sein, dass es vielleicht wirklich eine gesündere Ernährung wäre, aber die wird dann irgendwann auch so restriktiv, nicht im Sinne von ich will weniger essen, aber es sind nur so spezifische Sachen erlaubt, weil nur die gesund sind oder nur die Art und Weise zu essen gesund ist, dass dadurch auch entweder Leidensdruck entsteht, weil ich kann nirgendwo mehr hingehen, ich kann in keinem Restaurant essen, ich kann mich mit Freunden nicht treffen, weil die und die Lebensmittel für mich nicht gehen. Ein bisschen vielleicht auch sogar zur Restriktion in der Nahrungsaufnahme, weil wenn ich so wenig essen kann, dann schaffe ich es vielleicht gar nicht mehr im normalen Tag irgendwie meine Kalorien zu mir zu nehmen. Also kann auch eine Schwierigkeit darstellen. Orthorexie nennt sich das.
Genau, und was Kontrolle anbelangt, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, Law hat ein sehr problematisches Elternhaus, würde ich sagen. Sehr problematische Eltern und sehr schwierige traumatische Bedingungen, unter denen sie aufwächst. Das wird im Roman so Stück für Stück, also wird es immer spezifischer.
Ne? Ja.
Also am Anfang ist mehr die Rede davon, dass ihre Mutter praktisch so gut wie nicht spricht mit ihr, also dass überhaupt keine Kommunikation stattfindet und dass der Vater nicht erträgt, wie sie aussieht und sie deswegen nicht um sich haben möchte. Was ja an sich natürlich auch schon problematisch ist.
Kann man so sagen,
wenn es nur das wäre. Aber es ist natürlich irgendwie noch eine ganze Menge mehr. Und ihre Eltern sind auch ein wesentlicher Teil quasi auf dem Weg zur Erkrankung. Weil, also es gibt eine Textstelle, wo steht, sie wollte ihnen wehtun, sie bis tief ins Fleisch verletzen, sie vielleicht sogar zerstören, ihren Vater und ihre Mutter. Das ist ja auch eine Form von Kommunikation mit den Eltern, weil irgendwie keine andere Kommunikation möglich ist. Also die Mutter hat offensichtlich selber psychische Probleme. Also offensichtlich ist sie substanzabhängig, also war sie oder ist sie.
Also alkoholabhängig wohl, so wird es angedeutet. Und hat wohl Phasen, die so eher psychotisch anmuten.
Ja, sie war, also sie war glaube ich selbst schon mal oder mehrfach in der Klinik, ist auf jeden Fall die Rede davon. Und es gibt eine Szene, die ich richtig, also ich fand sie innerhalb des Romans richtig gut, weil eben so plastisch und so hart und so krass und so eine so eine richtige Ohnmachtserfahrung einfach, dass die Mutter einmal an den Badezimmerspiegel geschrieben hat, ich schaffe es nicht mehr lange, also so als Art von Suizidankündigung. Und also Lore hat eine jüngere Schwester und die beiden leben dann zu dem Zeitpunkt bei der Mutter und putzen sich einfach tagelang immer wieder vor diesem Spiegel die Zähne, wo halt draufsteht irgendwie, ne, ich schaffe es nicht mehr lange, und müssen irgendwie jeden Tag damit rechnen, dass sie ihre Mutter irgendwie tot auffinden oder so.
Oder sie einfach verschwindet.
Oder sie einfach weg ist oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwas komplett Unkontrollierbares passiert. Und das ist natürlich, also grausam, grausame Vorstellung.
Ja, also sehr bedrückende Vorstellung.
Und der Vater, ja, ist auf eine andere Art und Weise schwierig. Also vom Vater wird gesagt, dass er Veteran im Algerienkrieg war. Also man kann davon ausgehen, ne, dass der Vater auch auf eine gewisse Art und Weise hilfebedürftig gewesen wäre.
Vorstellbar traumatisiert, ne?
Genau. Ist. Ja. Und der wird eher als gewalttätig beschrieben, vor allem verbal, also Law und ihrer Schwester gegenüber. Sie werden von ihm beschimpft und weinen dann in aller Regel so still in sich rein und lassen ihn reden, was als solches ja auch wieder eine Ohnmachtserfahrung ist. Ne? Ich kann nichts dagegen tun, also gerade wenn man Kind oder Jugendliche ist, ich kann der Situation nicht entrinnen, ich kann nichts daran ändern, ich muss das irgendwie über mich ergehen lassen, weil ich jetzt nur mal irgendwie hier wohne. Und der Vater stellt die Mutter auch immer wieder irgendwie als Verrückte dar und sich selbst dann als treusorgenden Familienvater.
Auch so ein bisschen als so ein Opfer sich selbst irgendwie. Ne? Ja. Also jetzt wollt ihr Töchter irgendwie zu der Mutter hin, weg von mir irgendwie. Wie kann das nur sein? Die Mutter ist so furchtbar, die ist irgendwie psychisch irgendwas. Und trotzdem wollt ihr zu der, also auch eine merkwürdige Kommunikation, die da so durchscheint. Ich will immer wieder sagen, wir müssen immer so ein bisschen extrapolieren, immer so ein bisschen erraten, was vielleicht irgendwie die exakten Situationen sind, die da beschrieben werden, weil doch häufig so Lücken gelassen werden.
Das stimmt. Aber manche sind schon relativ spezifisch. Also wie, weiß ich nicht, am Esstisch sitzen und dann wirklich aufs Übelste beschimpft werden. Ich will es jetzt gar nicht wiederholen. Ich habe es mir bewusst auch nicht aufgeschrieben, damit ich nicht auf die Idee komme, das Wort wörtlich zu wiederholen. Aber es sind wirklich schon übelste Schimpfworte den Töchtern gegenüber. Und es gibt auch eine Textstelle, wo steht, sie hatte keinen Platz mehr zum Leben unter den Augen ihrer Eltern. In ihrem Wunsch, ihnen zu gefallen, in diesem Streben nach Erfolg, nach Perfektion, das sie sich zu eigen gemacht hatte. Nun muss ich sagen, ich habe nicht so sehr wahrgenommen bei den Eltern, dass die so perfektionistisch sind. Aber das ist vielleicht was, was einfach nicht so sehr geschildert wurde. Also ich hatte das Gefühl, es war mehr so das dysfunktionale Verhalten der Eltern, das im Vordergrund stand, und weniger dieses, du musst jetzt irgendwie perfekt sein und du musst immer gute Leistungen erbringen oder so. Aber das ist, glaube ich, was auch viele Betroffene kennen.
Ja.
Also hohe Ansprüche an sich selber zu haben, sehr, sehr perfektionistisch zu sein und sich andauernd über Grenzen zu treiben, sei es nun, weil das Umfeld das von einem verlangt oder weil man selber glaubt, dass das sein muss, damit man irgendwie wertvoll und liebenswert ist. Aber ich glaube, das ist was viele...
Genau. Also die Verhaltenstherapie sieht so auf der psychischen Seite bei anorektischen Störungen so 3 bzw. 4 Faktoren, die häufig auftreten und die es gilt zu bearbeiten. Natürlich immer abhängig von der Person, aber so, das sind so die Themen, die normalerweise sich melden. Das ist zum einen dieser Perfektionismus. Das tritt gehäuft oder überdurchschnittlich gehäuft auf bei Menschen, die eine Anorexie entwickeln. Ich will perfekt sein, die Welt muss perfekt sein, eventuell. Das kann sein aus einem Elternhaus, was eben irgendwie sehr perfektionistisch diesen Anspruch vermittelt, aber das kann man sich genauso vorstellen, auch genau andersrum sein, einem sehr chaotischen Elternhaus, einem sehr unvorhersehbaren Elternhaus, wo dann die Idee ist, ich muss irgendwie eine klare Struktur, eine klare Regelung in meinem Kopf haben, wie die Welt zu laufen hat, weil von außen kommt sie ja nicht, diese Regelung. Das ist so ein Faktor. Im Übrigen auch, er hat jetzt beim Nachlesen auch gesehen, das wird immer so angenommen von vielen, dass das Elternhaus zum Beispiel so überbehütend ist und das wirkt irgendwie, sorgt dann dafür, dass Leute Anorexien entwickeln. Dem scheint nicht zu sein, es scheint keine Studie zu geben, die das irgendwie wirklich beweist, dass das der Faktor ist. Das würde dafür sprechen, dass es eben in beide Richtungen gehen kann, die da eine Rolle spielen. Zweiter Faktor, den man sich anschaut, ist so dieses Selbstbild, also wo es eben um das Körperbild geht, was eben in Kombination mit diesen perfektionistischen Ansprüchen, also nur schlank sein ist gut, das ist ja eine Überzeugung, die irgendwie nicht nur Menschen mit Essstörungen haben, sondern gefühlt irgendwie 90%. Das ist eher so ein gesellschaftliches Problem. Genau. Ja. Also sicherlich ein Thema, was ich auch mal selbst bei mir kenne, aber was bei vielen Menschen irgendwie nochmal ein Riesenthema ist. Also wie viele Frauen, die wirklich keine Essstörung haben, hatte ich irgendwie bei mir, hauptsächlich Frauen, muss ich sagen, nur Frauen, mir fällt kein einziger Mann an, hatte ich mit mir sitzen gehabt, die gesagt haben, also O-Ton, wenn ich 5 Kilo weniger wiegen würde, dann würde ich mich erst wohlfühlen. Mhm. Und dann zu hinterfragen, was heißt denn wohlfühlen? Also warum würden sie sich dann wohlfühlen? Oder mit was würden sie sich wohlfühlen? Würden sie sich in ihrem Leben dann wohlfühlen? Würden sie sich mit ihrem Körper wohlfühlen? Was, ne? Also,
da die Frage ist ja auch, ist nach den 5 Kilo dann Schluss? Oder stelle ich dann nicht vielleicht fest, auch wenn es noch 2 Kilo mehr wären, dann wäre es noch besser.
Die 5 Kilo erreichen sie eh nicht. Es gibt, meines Wissens nach, kein Experte für Essstörungen etc., kein Diätberater und so weiter, es gibt meines Wissens keine einzige wissenschaftlich nachgewiesene Diätverfahren oder sowas, die langfristig eine Gewichtsveränderung mit sich bringt. Kurzfristig ist kein Problem, da schmeißt den Leuten Wassertabletten rein, dann gehen irgendwie 5 Liter Wasser schon mal raus. Aber langfristig keine einzige. Es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, naja, die einen sind so ein bisschen besser, die erreichen das schneller und die anderen, die brauchen so und sind nicht so gesund oder sowas. Nee, es gibt keine Studie für irgendein, egal welches Diätverfahren, was langfristig eine Gewichtsveränderung mit sich bringt. Und wenn wir das mal als gegeben annehmen, dass jeder Körper einen sogenannten Setpoint hat, so heißt das, also einen gesetzten Punkt, wo eben das Normalgewicht dieses Körpers ist, und dass wir uns da im Kopf stellen können, solange wir dieses ungefähren Setpoint im Kopf nicht haben, solange unser Körper ein anderes Gewicht, egal ob zu hoch oder zu niedrig, über dem hat, dann arbeitet der Körper aktiv daran, auch das Gehirn aktiv daran, diesen Setpoint wieder zu erreichen. Das ist ein ständiger Kampf gegen den eigenen Körper. Das ist wie zu sagen, so, wenn ich nur lang genug trainiere, dann wächst mir ein dritter Arm irgendwie. Mein Körper ist nicht dafür gebaut, so und so ein Gewicht zu machen. Das sind
also, ja, aber das finde ich interessant. Also es gibt quasi wie so einen körperlichen Default-Modus für jeden. Der ist dann auch unterschiedlich.
Der ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch, der ist genetisch bedingt und so weiter. Der hängt auch wohl damit zusammen, wie dick man schon mal im Leben gewesen ist. Mhm. Dieser Setpoint scheint eher nach oben hin bewegbar zu sein als nach unten hin. Leider, in Anführungszeichen, wenn man Schlankheit als das Ideal seines Lebens irgendwie sieht. Aber macht irgendwie evolutionär Sinn, dass ein Körper eher versucht, Fett einzuspeichern, als irgendwie Fett abzugeben.
Klar.
So als Überlebensstrategie. Gibt ja auch Gesellschaften auf der Erde, wo eine Fettmasse zu haben, am Bauch oder Hintern oder sonst wo auch als was Positives gesehen werden darf. Noch gibt es die zum Glück. Also dass wir nicht darauf auf die Idee kommen würden, dass evolutionär das so vorgesehen ist, dass Menschen dünn zu sein haben. Das ist eine zivilisatorische Entwicklung, die man hinterfragen sollte, meiner Meinung nach, die viel Unglück mit sich bringt auf lange Sicht. Aber wenn man dann sich das eben anschaut, wie gesagt, es gibt keine Diät, die das irgendwie auf lange Sicht runterbringt, wissenschaftlich zumindest nicht. Mag sein, dass irgendwelche Kristallheiler das schaffen, weiß ich nicht. Nach wissenschaftlichen Standpunkten gibt es die nicht. Und andersrum, diese Idee, und das ist genauso wichtig, dass auch bei Ärzten teilweise, ÄrztInnen im Kopf ist, dass ein übergewichtiger Mensch oder ein dicker Mensch oder ein fetter Mensch, wenn man das unbedingt so sagen muss, der ist ungesund. Ne? Also das ist das Problem an der Sache.
Ja.
Und auch da gibt es inzwischen Studien zu, die ziemlich klar zeigen, nicht das Übergewicht ist das gesundheitliche Problem, so nach dem Motto, sie müssen abnehmen, dann erst sind ihre gesundheitlichen Sachen verschwunden. Im Gegenteil, häufig wird das als Erstannahme dann getroffen bei übergewichtigen Menschen. Und wird gar nicht weitergeguckt, irgendwie diagnostisch, weil die sind übergewichtig. Genau. Nehmen wir das mal ab, bevor wir uns über irgendwas, um ihre Gelenke, um ihren Stoffwechsel, um ihr Herz oder irgendwas kümmern.
Das finde ich sehr, sehr problematisch, weil das eben, also klar passiert auch Männern, aber eben auch sehr oft Frauen, so, ne, nehmen sie erstmal ab.
Und dann reden wir dann weiter.
Haben sie keine Rückenschmerzen mehr oder keine Gelenkschmerzen oder was weiß ich. Und vielleicht steckt dahinter eine ganz andere Erkrankung, die gar nicht erkannt wird.
Und das ist statistisch einfach. Das ist ja so eines meiner Steckenpferde. Das macht einfach statistisch, nehmen wir mal an, übergewichtige Menschen werden systematisch schlechter medizinisch untersucht, weil zu schnell gesagt wird, das liegt bei ihnen am Gewicht.
Mhm.
Heißt das, wenn die schlechter untersucht werden, werden andere Erkrankungen neben dem Übergewicht nicht oder erst spät erkannt. Was passiert, wenn man Erkrankungen systematisch spät oder nicht erkennt? Die Leute haben eine geringere Lebenserwartung.
Ja.
Die Leute haben eine geringere Lebenserwartung, systematisch, wenn sie übergewichtig sind. Was kommt denn bei der nächsten Studie raus oder in der nächsten, im nächsten SZ-Artikel? Übergewichtige haben eine geringe Lebenserwartung. Und die Restbevölkerung denkt, ja, weil sie übergewichtig sind.
Ja,
dass das aber zu großen Teilen und vielleicht sogar komplett, aber zumindest zu großen Teilen damit zusammenhängt, dass eigentlich das medizinische System da nicht ordentlich drauf reagiert.
Ja.
Also, um eine Kurve da mal zu machen, weil das ist, glaube ich, nochmal ein ganz großes Nebenthema, an anderer Stelle vielleicht mal, viel wichtiger als ist der BMI 20, 22, 25, 30, viel wichtiger scheint zu sein, wie sind die Verhaltensweisen des Menschen. Also ernährt er sich ordentlich, bewegt er sich irgendwie, macht er mal Pausen, erholt er sich, ist das Blutbild in Ordnung, so solche Sachen, ne, die kann man irgendwie schon herannehmen, aber nicht der eigentliche Fettanteil im Körper und noch viel weniger dieser BMI-Wert als Zahl.
Ja.
Aber gut, wie gesagt, das ist so ein Punkt, wo ich immer mal dran stoße.
Ja. Gelegentlich. Aber finde ich sehr spannend und sehr gut, das irgendwie nochmal zu sagen, weil ich glaube, dass das vielen so gar nicht bewusst ist.
Ja.
Es steckt bei Lore ja auch ganz viel Ambivalenz, finde ich, drin, weil einerseits will sie ihre Eltern ja verletzen, in Anführungsstrichen, mit der Erkrankung. Andererseits will sie ihnen natürlich auch gefallen. Und sie hat auch ihrer Schwester gegenüber ganz massive Schuldgefühle, weil sie nämlich die Schwester, jetzt muss ich gerade überlegen, bei der Mutter oder beim Vater?
Beim Vater
lässt. Mhm. Ne? Also sie geht dann vom Vater weg, geht sie wieder zur Mutter oder zieht sie aus? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Ich glaube, sie zieht zum Studieren aus und ist dann, glaube ich, in derselben Stadt wie die Mutter, also in Paris, glaube ich.
Ich muss dazu sagen, es ist bei mir schon ein paar Wochen her, dass ich das Buch gelesen habe. Also so ganz kleine Details sind schon durchgerutscht irgendwie. Aber dass sie eben so wahnsinnig Schuldgefühle hat ihrer Schwester gegenüber, weil sie sie in dieser Situation belässt, während sie auszieht, das spielt halt auch eine relativ große Rolle.
Das ist eine Thematik, die jetzt von therapeutischer Sicht wieder so systemisch interessant wäre. Ne? Also systemische Therapeuten, die sich so mit Konstellationen von zum Beispiel Familien auseinandersetzen. Also die Person, die eine psychische Diagnose hat, ist eigentlich nur Symptomträger für Konflikte, die eigentlich in diesem Gesamtsystem, Familie zum Beispiel, sich äußern. Könnte man da bestimmt auch Theorien oder praktisch auch damit arbeiten, wenn das jetzt jemand wäre, der bei einem sitzt. Ich habe nur so eine Sache, die ich weiß nicht genau, wie du noch so jetzt deinen Fahrplan hast, aber die wir jetzt noch nicht genannt haben, obwohl die im Buch schon vorkam. Nämlich, was ich schön beschrieben fand, war das Klinikleben, das Stationsleben. Das Stationsleben der Leute miteinander.
Ja.
Weil das ist ein Punkt, den fand ich im Buch am lebendigsten und am menschlichsten beschrieben. Also wo ich am Anfang gesagt habe, irgendwie kriege ich da keinen Kontakt zu der Hauptperson, zu der Protagonistin irgendwie hin. Und das habe ich vielleicht über das gesamte Buch nicht so ganz hinbekommen, aber zu deren Mitpatientinnen, das sind nur Frauen, glaube ich, zu denen, da war was Lebendiges da. Also da beschreibt sie verschiedene, also auch teilweise Mitpatientinnen, die anorektisch sind, Mitpatienten, die ganz andere psychische oder körperliche Erkrankungen haben. Und da herrscht eine Form von Solidarität miteinander und von Kontakt miteinander, der ein bisschen auch einfach aus der Notwendigkeit entsteht, weil es gibt nichts anderes, was sie machen können, und dann hängen die irgendwie miteinander rum. Aber da spürte ich mehr sowas wie Leben in dem, was da passiert.
Okay.
Und das finde ich, also ich weiß nicht, ob das vielleicht interessant ist für Leute, die sonst nicht in Kliniken oder sowas sind oder sich das irgendwie schwer vorstellen können, die noch nie länger in der Klinik gewesen sind, weder als Gast, wollte ich jetzt schon sagen, als Patientin oder eben als arbeitende Person. Aber dass natürlich das so ein Mikrokosmos ist, jede Station, jede Klinik irgendwie, dass da soziale Geflechte entstehen unter den PatientInnen, aber eben sicherlich auch irgendwie
also
andere Richtungen.
Also das ist ja auch wesentlich, also zumindest kenne ich das selber so und auch von anderen, die von Klinikaufenthalten in aller Regel immer davon erzählen, dass der Kontakt zu MitpatientInnen mit das Wichtigste
absolut,
das Hilfreichste war und dass da wirklich auch zum Teil enge Kontakte entstehen, die über Jahre hinweg halten, wenn man sich irgendwie in der Klinik kennengelernt hat.
Ja.
Also das ist schon ein wesentlicher Punkt.
Ja.
Ne?
Also ich würde sogar sagen, mit großer Regelmäßigkeit entstehen solche Art von Kontakte. Ich glaube, wie gesagt, so ein bisschen aus der Notwendigkeit heraus, aber trotzdem können die heilsam und gut sein. Ich hatte vor einer Weile so eine eigentlich kleine Standard-OP, so Hals, nicht Hals, Nasen-OP, und lag da irgendwie 2 Tage in so einem Belegbett in so einer Klinik hier und hatte halt einen Zimmernachbarn, der hatte auch irgendwie so eine Nasen-OP, und der hat wirklich ungelogen, wenn er geschlafen hat, und das hat er sehr viel, durchgängig geschnarcht. Das war nicht seine Schuld, er hatte eine Nasen-OP gehabt, er hat keine Luft durch die Nase. Und ich habe wirklich diese Nächte in der Klinik kein Auge zugetan. Und ich habe am Anfang auch gemerkt, ich war ja auch fertig nach der OP und sowas, und oh, so muss das jetzt sein irgendwie. Und so.
Das wäre so meine Horrorvorstellung.
Ja. Also, man ist ja einiges Leid gewohnt, so, aber das war halt nicht doll. Aber trotzdem, wir haben da zwei Tage, zwei Nächte, in demselben Zimmer irgendwie da gepennt. Trotzdem hat man da so eine Kameradschaft irgendwie gefühlt. Man hatte beides irgendwie diese OP, so ähnliche OPs durch. Man hat da irgendwie, man durfte nichts machen. Das war noch Corona-Zeit. Man durfte also auch nicht einfach rausgehen irgendwie oder mal zum Bäcker gehen und sich einen Kaffee holen oder sowas. Den meisten Auslauf, den ich hatte, war in so einem Innenhof, wo man irgendwie so 50 Meter nach links und 50 Meter nach rechts gehen konnte.
Ja, geil.
Und alles, was ich so an Snacks bekam, war aus dem Automaten, wo ich dann irgendwie Mars und Snickers irgendwie geholt habe. Und das war dann immer meine, so alle anderthalb Stunden, dass ich immer aufgestanden bin, um irgendwas zu tun. Und das waren 2 Tage. Und wenn du nach 2 Tagen schon so ein Gefühl von Kameradschaft, von Nähe irgendwie im weiteren Sinne entsteht. Der konnte übrigens auch kaum Deutsch. Also es kam dazu, wir konnten uns nicht mehr unterhalten über irgendwas.
Oh, okay. Also
das war wirklich nur die reine Existenz zusammen im selben Leid dieses Zimmers. Mhm. Vielleicht habe ich ja auch geschnarcht währenddessen. Vollkommen möglich. Ich hatte auch eine Nasen-OP. Und das denkt man vielleicht vorher nicht, wie viel sowas ausmacht.
Also, ja, und gerade, also wenn man jetzt mal im Kontext guckt von psychischen Erkrankungen und so psychosomatischen Kliniken oder so, wahrscheinlich auch in der Psychiatrie, da geht es ja nochmal um ganz andere, viel persönlichere, existenziellere Themen, ne? Dass man Leuten auf einer ganz anderen Ebene begegnet, wie man das sonst im Alltag niemals tun würde und sich über ganz andere Sachen unterhält, über die man im Alltag nicht mit, man muss es ja sagen, eigentlich wildfremden Menschen
sprechen würde. Ja, absolut.
Aber dadurch, dass man halt zusammen in dieser Situation ist und jeder irgendwie so seinen Scheiß mitbringt, entsteht da natürlich viel schneller auch irgendwie was. Ich finde aber interessant, dass du das in dem Roman so wahrgenommen hast, bei mir ging das irgendwie nicht so.
Das waren die einzigen positiven Teile des Romans für mich. Also,
und ich weiß nicht so genau, warum das bei mir nicht so war. Also, ich fand ja auch, dass die, das haben wir am Eingang schon mal gesagt, also der Roman ist sehr, sehr dialogarm.
Ja.
Man erlebt so gut wie nie, dass Menschen direkt miteinander sprechen, sondern man liest eigentlich immer nur Schilderungen über Gespräche oder indirekte Wiedergabe eines Gesprächsinhalts oder so, aber man erlebt nie, dass Menschen wirklich miteinander sprechen. So.
Ja.
Es gibt nur eine bzw. 2 Ausnahmen, also der Mann in der Cafeteria redet direkt zu Lore, aber auch ohne, dass sie, glaube ich, wirklich irgendwie antwortet, also es ist nicht wirklich ein Gespräch.
Den fand ich auch geil, weil der war irgendwie, was weiß ich, Service-Mitarbeiter aus der Küche oder sowas und der hat irgendwie ständig da Essen abgezogen, irgendwelche Konserven und die quasi bei ihr dann irgendwie eingelagert, sodass sie, sobald sie dann nach Hause kann, irgendwie mit so einer Riesensammlung an Konserven geht. Das finde ich, wie gesagt, an diesen Stellen hatte ich ein schönes, ein rührendes, ein menschliches Gefühl an der Sache. Also das kann sie offensichtlich. Die Autorin kann das offensichtlich so schreiben und auch, finde ich, auch mit Humor teilweise richtig gut rüberbringen. Deswegen glaube ich, dass so dieses Distanzierte und dieses Leblose, wie diese Sicht von Lore da geschrieben ist, dass das Absicht ist. Also das ist nicht schlechter Stil oder so, sondern das ist...
Ja. Also ich glaube auch nicht, dass ihr das jetzt versehentlich passiert ist, sondern dass das auf jeden Fall irgendwie schon Hintergrund hat. Es gibt ja auch eine Person, die relativ viel, also eigentlich monologisiert sie, würde ich sagen, weil da findet ja auch kein Gespräch statt, aber es gibt eine Mitpatientin, die wird von Lore auch die Blaue genannt, weil sie immer so einen blauen Fließmorgenmantel trägt. Und das, also ich finde, es ist eine sehr ambivalente Figur, weil als sie geht, ist Lore tatsächlich auch ein bisschen, also traurig ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber ein bisschen melancholisch, wenn die geht, ist sie schon. Aber die Figur selber ist quasi irgendwie so eine Verkörperung von sämtlichen Klischeevorstellungen über Essstörungen. Und sie muss das Lore auch immer mitteilen.
Ja.
Also ne, sie ist da sehr, sehr gesprächsbereit und sehr mitteilungsbedürftig. Sie sagt zum Beispiel solche Sachen wie, wenn mein Kind sowas hätte, dann würde ich es schnell zur Raison bringen. Das kann ich Ihnen sagen. Also diese Frau im blauen Fließmorgenmantel hat irgendeine körperliche Erkrankung. Also sie ist nicht aufgrund einer psychischen Erkrankung da. und sagt dann auch solche Sachen wie, ich finde ihre Krankheit ziemlich mysteriös, wenn man das überhaupt Krankheit nennen kann. Oder sie sagt, das ist wirklich ungerecht, sie versuchen sich zu zerstören und ich will doch bloß leben. Oder sie sagt, sie können sich ja denken, dass es in Ländern, in denen man nicht genug zu essen hat, Leute wie sie gar nicht gibt. Was ja im Grunde so eine Äußerung ist, wie in Afrika hungern die Kinder.
Ja.
Und das finde ich als Figur schon relativ anstrengend.
Also die ist jetzt nicht so sonderlich sympathisch geschrieben.
Nee.
Genau. Aber ich finde, das trifft genau das, was ich vorher gesagt habe, dass aus dieser Notwendigkeit man irgendwie mit jeder Couleur von Mensch da irgendwie in Kontakt geht und eben auch traurig ist, wenn die abgefahrene, was ist das, so klischeehafte Hausfrau, also mir kam sie eher vor wie jemand mit so einer Binge-Eating-Störung, weil sie ständig irgendwie die nächste Tortenstück so als Planung hat, aber irgendwie so irgendwie die Richtung auch da einen Kontakt aufbaut. Und die zumindest, die kommt jeden Tag und tratscht anscheinend. Ja,
also
so.
Lore nennt ihre Monologe Idiotin aus der Tube.
Ja, die ist nicht so clever anscheinend, genau.
Genau, also relativ wehmütig, als sie dann geht. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht, ob Lore bewusst in Kontakt zu ihr geht, weil ich habe das immer eher
so empfunden. Die kommt in ihr Zimmer rein.
Genau, also es ist jetzt nicht so, ich suche den Kontakt zu dieser Frau, sondern die drängt sich mir auf mit ihren Ideen und Vorstellungen über meine Erkrankung und über meinen Zustand. Aber ja, ich muss schon sagen, also dadurch, dass das irgendwie, naja, wie gesagt, es ist ja kein Gespräch, aber ein direkt geschilderter Monolog ist, macht die Figur gleich lebendiger,
als
wenn ich immer aus dritter Hand erfahre, was irgendeine Person tut oder sagt. Oder also da merke ich schon, dass ich dann auch wenn ich die Person nicht sympathisch finde und die Figur mir nicht nah ist, im Sinne von, ich mag sie gerne, aber sie ist mir näher im Sinne von, ich kriege ein lebendigeres Bild von ihr, wie sie ist und wie sie sich benimmt und so. Und das habe ich halt bei Lore tatsächlich selber nicht.
Ja.
Und es ist eben nicht so, dass ich jetzt immer darauf versessen wäre, dass ich jetzt in Romanen Figuren andauernd ausufernd unterhalten. Also das muss gar nicht sein. Aber diese Verbindung aus, es ist nicht in der Ich-Form geschrieben, sondern aus der Sie-Perspektive und es finden keine Dialoge statt und es ist immer mehr so aus dritter Hand erzählt, was passiert ist, so nach dem Motto, das alles zusammengenommen sorgt eben bei mir dafür, dass ich mir diese Person nur sehr bedingt bis gar nicht richtig vorstellen kann.
Die existiert kaum.
Ja.
Und das wäre jetzt meine positive Vermutung, dass das Absicht der Autorin ist. Also es gibt ja dieses Bild von Menschen mit Anorexie verschwinden wortwörtlich so langsam aus dem Leben, nehmen immer weniger Platz ein, rein räumlich Platz in unserem Universum und entschwinden so geisthaft irgendwo hin. Und dazu wäre es natürlich passend, diese Figur eben auch so nicht vorhanden zu machen. Zu entscheiden, dass diese Figur dann die Protagonistin des Buches ist, hat es mir etwas sperrig gemacht, das zu lesen.
Als Auf Ganzes. Jeden Fall, ja, das fiel mir auch schwer. Also ich habe es fast am Stück gelesen, weil es auch nicht so lang ist.
Überschaubar von der Länge, ne?
Sind irgendwie, Moment, ich schon mal nach, 169 Seiten etwa.
Dafür habe ich übrigens 8 Wochen gebraucht.
Du bist aber auch umgezogen. es ist wirklich überschaubar von der Länge. Aber da erstmal reinzukommen in diesen Ton ist schwierig oder fiel mir schwer. Und deswegen finde ich es halt auch schwer zu sagen, das ist so intim wie der Tagebucheintrag einer guten Freundin.
Es ist vieles, das ist es nicht.
Nee. Nee. Also das sehe ich da wirklich nicht. Sie hat regelmäßig Kontakt zu einem Arzt. Also das kommt vielleicht noch am ehesten dem nahe, was man freundlicherweise als Therapiebemühung bezeichnen könnte. Ja. So, also dieser Dr. Brunel, der kommt regelmäßig zu ihr und erzählt ihr Geschichten. Ja. Und wenn man so will, macht er eine Art Bibliotherapie, ne?
Ein klein wenig, nur ohne Buch.
Nur ohne Buch. Also er erzählt Geschichten über ein Mädchen in der Regel, worin sich Lore eben wiederfinden soll. Ja. Und du hast vorhin gesagt, es gibt eine Geschichte, die er erzählt, die du besonders gut
fandest. Die fand ich gut und die hat mich tatsächlich auch ein bisschen bewegt beim Lesen. Also da habe ich gemerkt, da war so ein klein wenig Pipi in den Augen.
Ja.
Ich versuche sie mal vorzutragen auf eine Art und Weise.
Genau, das haben wir bisher noch nicht gemacht, aber wir lassen Konstantin jetzt mal eine Textstelle lesen.
Es war einmal ein kleines Mädchen, das den ganzen Tag oben auf dem Ast eines Baumes las. Eines Tages wurde es zum Abendessen gerufen, doch es wollte nicht hinunterklettern. Es wurde Nacht, doch es hatte keine Angst. In der Ferne war Donner zu hören, in der Ferne zerrissen Blitze den hellen Himmel. Es ist die Geschichte eines kleinen Mädchens, das auf einem Ast sitzt und nichts mehr isst, nur noch Bücher verschlingt. Die Kleine blieb da im Baum, Tag und Tag. Man rief sie, flehte sie an, brachte Leitern und Hocker, versprach ihr Bänder und Klaviere, man versprach ihr den Mond vom Himmel. Es ist die Geschichte eines kleinen Mädchens, das Papier kaute, Seite um Seite. Bald schon wurde sein ganzer Körper grau, der Regen hinterließ Tintenspuren auf seiner Haut. Bald schon schrumpfte es und wurde ganz klein und dünn wie Pergament oder vielleicht Blattgold. Die Leitern und Schemel waren weggeräumt. Man ließ es auf seinem Ast verschwinden. Im Haus weinte man still, man saß am Feuer und beweinte das kleine Mädchen, das es einmal gewesen war. Ein süßes Mädchen aus Fleisch und Blut. Man beweinte das verlorene kleine Mädchen, das immer weiter zusammenschmolz und sich an einen Ast klammerte. Niemand wusste, woher es noch die Kraft dazu nahm. Eines Tages brach ein Unwetter los und erfüllte die Stille. Die Äste bogen sich unter dem Zorn des Windes. Es war ein gigantischer Zorn, wie man ihn noch nie erlebt hatte. Am Morgen darauf war das Mädchen nicht mehr da. Es hatte eine Nachricht auf dem Ast hinterlassen, die es auf einen Zettel geschrieben hatte. Eine Nachricht, die man nicht lesen konnte. Er hat aufgehört zu erzählen. Sie sucht nach dem Sinn der Geschichte. Sie weint noch heftiger. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen bewegt. Also so wenig mich im Buch sonst so wenig mich im Leben sonst bewegt.
Ja, ich bin praktisch aus Stein sonst, aber das ist,
wie sich das gehört als echter Cis-Hetero-Mann, bewegt mich gar nichts. Tränen schon am wenigsten. Nee, also das hat mich tatsächlich ein bisschen getroffen, als ich das gelesen habe. Weil ich glaube schon, dass das, ich merke es jetzt sogar ein bisschen beim Nacherzählen, dass so dieses Gefühl von ich bin hilflos, ich bin klein, ich verschwinde einfach irgendwo hin, dass das echt ein Thema ist, was zu diesem Diagnose Anorexie ja. absolut ja. dazu passt.
Dementsprechend bin ich, glaube ich, aus Stein, weil also nein, ich finde das, also wenn du mir das jetzt so erzählst und mir das so vorliest, dann kann ich das auch total gut nachvollziehen. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat mich das emotional irgendwie weniger erreicht. Also mich haben irgendwie eher diese Schilderungen erreicht von ich muss Kontrolle haben, ja. Ich muss irgendwie Macht ausüben und so. Also nicht, dass mich das jetzt gerührt hätte, sondern dass ich das gelesen habe und gedacht habe, ja. Eher so. Genau, und damit ist der Roman eigentlich auch fast am Ende. Also sie fängt eben an zuzunehmen, sie kriegt Besuch von Freundinnen in der Klinik, die zunehmend weniger Angst vor ihr haben.
Ja.
Also am Anfang war es so, ne, dass das schon auslöst, dass Menschen eher Abstand nehmen von ihr. Sie tut aber eben auch Dinge, was wir am Anfang gesagt haben, die eher die Therapie hintertreiben. Also sie sorgt dafür, dass durch diese durch diese Maschine oder keine Ahnung, wie sagt man das?
Durch dieses künstliche, durch künstliche Ernährung,
genau, ja. Ne, dass ihr weniger Kalorien zugeführt werden als
sie,
das eigentlich.
Sie löffelt die Masse quasi aus dem Gerät raus und haut die in die Toilette zum Runterspülen.
Genau.
Und bindet sich irgendwie ein Paket Reis um den Bauch, sodass sie auf der Waage dann irgendwie das halbe Kilo oder Kilo mehr wiegt, um dann mit den so und so viel Kilo, ist vollkommen egal wie viel, dann aus der Klinik irgendwie entlassen wird am Ende. Also Tricks dann schon nochmal auf einer Stufe, die dann zumindest näher an Gesundheit dran ist als zu Beginn des Buches. Aber am Ende hat sie irgendwie dann, ist so ein bisschen die Luft raus bei ihr.
Ja, also und sie merkt auch, dass die Essstörung auch schon so eine Art Schutzfunktion für sie hatte, weil als das dann zunehmend weniger wird und sie so langsam ins Normalgewicht kommt und so, dann steht er auch auf dem Weg zurück ins Leben, wird ihr plötzlich klar, dass sie nackt ist, so viel verwundbarer ohne ihren Eispanzer. Und diese ganze Essstörung und alles, was das für sie bedeutet hat, hat sie natürlich auch, also da sind wir wieder ein bisschen bei der Distanz, eben sehr von der Welt distanziert gehalten, aus guten Gründen. Und jetzt merkt sie halt auf einmal, okay, ich bin viel, viel verletzlicher geworden mit dem
gesünder werden.
Und noch da eine Zahl nochmal dazu, hat mich auch erschrocken beim Lesen, dass nur ca. 15% von Menschen, die mal eine Anorexie gehabt haben, auch wenn die dir rauskommen, auch wenn die das schaffen, aus der Anorexie raus, aber davon erreichen eben nur 15% ungefähr jemals ein BMI über 17 zu erreichen, auf lange Sicht. Also die sind durchgängig im deutlichen Untergewicht, nur 15% schaffen es daraus, wieder auf ein gesundes Gewicht dann da irgendwo zu kommen.
Ja, ich glaube, es ist für sie auch wahnsinnig schwer, sich von der Erkrankung zu lösen, weil das für sie ein Stück Identität bedeutet, genau. Weil das so viel, also so einen großen Raum in ihrem Alltag, in ihrem Denken, in ihrem Fühlen, in ihrem Ich-Verständnis eingenommen hat, dass es total schwierig ist, damit nicht zu verschmelzen irgendwann. Genau. Also ne, sie hat Angst davor, gesund zu werden und sie genießt auch diese Zuneigung, die dieser Arzt ihr entgegenbringt und sie sagt ihm dann auch, ich glaube, sie sagt es tatsächlich auch, dass sie Angst hat, dass er sie nicht mehr mag, wenn sie gesund ist.
Die hat sich in den Arzt verknallt. Ja. Das passiert.
Muss das verknallt sein?
Das klang schon sehr, ich möchte seine Wärme spüren und am liebsten möchte ich nur, dass er seine Hand hier auf auf meine nackte Haut legt und so. Also, oh, okay. Das sind schon also nicht absolut explizite, aber in meiner Wahrnehmung, das mag jetzt ja verzerrt sein, aber in meiner Wahrnehmung schon, das ist ein Prozess, der immer mal stattfindet. Das ist unabhängig von Anorexien. Das ist, kann man sich, glaube ich, hoffentlich vorstellen, dass man, wenn man sich irgendwie sehr gut verstanden fühlt von einer anderen Person, dass da irgendwie eine Form von Romantik, welche Art auch
immer. Ja, und ich glaube, es passiert ja auch außerhalb des romantischen Spektrums, möchte ich mal sagen, dass man halt so Gefühle entwickelt, die TherapeutInnen gegenüber, weil sie ja immer noch, also A, sind sie behandelnde ÄrztInnen in Anführungsstrichen und Bezugspersonen, also oft ja die einzigen Bezugspersonen, denen man so viel erzählt, ne? Also vieles sagt man woanders ja gar nicht. Und gerade bei Menschen, wo Probleme so in Bindungsgeschichten liegen und auch gegenüber Eltern und so, dann kann das schon durchaus vorkommen, dass man dann auch so Gefühle entwickelt wie, ach, wäre schön, wenn der Therapeut oder die Therapeutin meine Mutter oder mein Vater oder sowas irgendwie wäre, sowas, ne? Genau, die mir irgendwie das geben, was meine echten Eltern mir irgendwie nicht gegeben haben oder nicht geben konnten oder so. Ne? Also, dass da so Gefühle aufkommen, die vielleicht erstmal nicht adäquat erscheinen, ist eher die Regel.
Also ich glaube, da gibt es verschiedene Sichtweisen dazu. Die tiefenpsychologischen Kollegen haben da mehr einen Blick drauf, was da passiert in dieser Interaktion zwischen.
Das ist eine Übertragung.
Da bin ich vielleicht die falsche Person, das zu erklären. Ich befürchte, dass das irgendwer hört, der da richtig Ahnung von hat und dann mir auf die Finger haut. Also dann Übertragung im Endeffekt. Ich versuche es jetzt einmal einen Querschuss zu machen. Übertragung, die Idee, dass man auf eine andere Person Ideen, Muster, Vorstellungen überträgt und in der anderen Person sieht, die aber eigentlich aus der eigenen Person herauskommen. Und dann gibt es noch die Gegenübertragung. Das ist dann, wenn die andere Person, auf die man übertragen hat, wiederum aus dieser Situation heraus Ideen, Gedanken, Gefühle entwickelt, bezogen auf die erste Person. Also, dass das in beide Richtungen geht. Aber vereinfacht gesagt, vielleicht, was du auch gerade eben schon als Beispiel sagtest, ich als Patientin sehe in meiner Therapeutin eine mütterliche Figur, Rolle. Ne? Genau. Und die Therapeutin wiederum in der Gegenübertragung fühlt sich in einer mütterlichen Rolle dann gegenüber mir. Als Patientin zum Beispiel. Also können wir noch mal einen Satz zum Abschluss dieses Buches sagen?
Okay.
Weil ich fand es furchtbar. Das Abschlusskapitel dieses Buches ist sehr kurz.
Ja.
Besteht irgendwie nur aus zwei Absätzen.
Ja. Es fängt an mit, ich habe gerade die Wäsche fertig aufgehängt.
Genau. Und damit ist auch eigentlich alles gesagt. Also dieses Buch, was von einer wahrscheinlich irgendwie intelligenten, jungen Frau handelt, die mit irgendwie wichtigen Themen arbeitet, die aus einer komplexen Familiengeschichte herauskommt, die vielleicht ein bisschen distanziert bleibt, aber ne, interessant, wunderbar, Super. Und das letzte Kapitel kommt so ein bisschen rüber, wie, ja, am Ende lebten sie alle glücklich und zufrieden. Ja. Sie ist jetzt ein Mütterchen, hat irgendwie mehrere Kinder, macht die Wäsche und kümmert sich im Haushalt. Das ist, also, wie heteronormativ geht's? Ja.
Ja, und irgendwie spielt alles gar keine Rolle mehr. Und dann war ich da im Krankenhaus und dann hat mir, also, muss man sagen, hier hinten auf dem Buchrücken steht als Zitat, er hat mir das Leben gerettet. Aha. Also ne, dieser Arzt da in der Klinik. Also was ja faktisch korrekt sein mag.
Ne? Also was, wenn, dann hat sie ihr eigenes Leben
gerettet. Ja, genau. Also, das ist nämlich das, was ich auch so ein bisschen... Also es ist halt diese Rettergeschichte. Ja. Ne? Ich bin dann irgendwie ins Krankenhaus gekommen und dann war da dieser tolle Arzt und hat mir Geschichten erzählt und dann bin ich wieder gesund geworden, hat mir das Leben gerettet, dann habe ich Kinder bekommen und alles war cool.
Ja, weil das ist ja das Wichtigste, was eine Frau irgendwann machen kann. Wäsche aufhängen und Kinder bekommen. Ja. Also das hat mir tatsächlich ein bisschen so einen Dämpfer gegeben, weil ich bin dann reingekommen ins Buch und habe auch mitgefühlt, auch mit dieser distanzierten Person irgendwie mitgefühlt. Und dann kommt da so ein, also wirklich aus dem Nichts heraus, also auch mit dem Zeitsprung und so, also man weiß nicht genau, was da zwischendurch passiert ist, aber also wozu? Das hätte genauso, also, oder ich weiß nicht, was siehst du, das hätte genauso das Buch ohne dieses Kapitel leben können, ich würde sagen, hätte besser leben können ohne dieses Kapitel.
Also,
oder welche Funktion hat das? Was soll uns das als Lesern jetzt irgendwie geben?
Ich weiß es auch nicht.
Soll das eine Erleichterung sein? Soll das vielleicht so ein, ihr Leben war chaotisch, aber jetzt hat sie eine Stabilität erreicht, also das wäre die positive Interpretation, aber warum muss diese Stabilität unbedingt so eine bürgerliche...
Ja, da kommen wir wieder dahin, dass der Roman vielleicht auch schon...
Vielleicht älter ist
als... zu deutlich anderen Zeiten eigentlich angesiedelt ist, aber ich finde auch, dass das Kapitel jetzt keinen besonderen Mehrwert hat, ob es nun da wäre oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn der Roman auch im Hinblick darauf geschrieben ist, dass ihn vielleicht auch andere Betroffene lesen sollen und dann vielleicht mit einem positiven Gefühl für ihr eigenes Leben rausgehen sollen. Also ne, es kann noch so desaströs sein, ne, und du kannst irgendwie kurz davor gewesen sein zu sterben und du kannst trotzdem noch dann ein glückliches Leben haben.
Gehe ich voll mit. Aber warum muss das glückliche Leben die zwei Kinder und die Wäsche sein? Das da daran. Also
ich finde es auch nicht rührend oder schön. Nee,
überhaupt nicht. Das war hinten rangehangen, wie ich mir möchte jetzt nochmal hier für den ZDF-Zweiteiler eine Abschlussszene irgendwie haben.
So Rosamunde.
Ja, genau. Und das kann die Autorin besser.
Bestimmt. Das denke ich auch. Das ist vielleicht, da kriegt sie jetzt den Debütantinnen-Bonus.
Vielleicht.
Bonus, ne? Das ist vielleicht, oder keine Ahnung, vielleicht gab es auch Lektor, Lektorin, die ihr gesagt haben, lass das doch auf eine positive
Art und Weise. Da muss noch ein Happy End rein.
Ja, irgendwie sowas. Lass das doch auf eine positivere Note enden.
Kann sie nicht noch den Arzt heiraten vielleicht? Das hat sie nicht gemacht. Das steht nicht im Buch, dass sie den Arzt geheiratet hat. Aber es wird auch nicht explizit ausgeschlossen.
Ich wollte gerade sagen, es ist auch nicht ausgeschlossen worden. Also, wer weiß. Also, ich meine, wäre ethisch höchst bedenklich.
Wäre, ja, genau.
Aber
geht überhaupt nicht.
Wer weiß. Genau, also abgesehen von diesem etwas verunglückten Ende und dieser sicherlich gewollten, distanzierten Darstellung der Hauptfigur, fand ich halt diese Gedankenwelt sehr gut geschildert, die Ambivalenzen innerhalb der Erkrankung sehr gut geschildert. Also das macht der Roman auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Es wäre jetzt trotzdem nichts, was ich jetzt uneingeschränkt empfehlen würde, weil es mich so mitgerissen hat oder so. Aber offensichtlich haben andere das ja anders empfunden. So, würdest du es empfehlen?
Also es hat mich, also die ersten 50 Seiten dachte nicht. Ich...
Dachte ich, wir Seite 50 anzulesen, dann wird
es Ich dachte, das machen wir nicht. Ich dachte, wir machen ein anderes Buch, keine Ahnung, irgendwie.
Ich muss ja auch sagen, im Gegensatz zu den anderen beiden Büchern, über die wir bisher gesprochen haben, also Franziska Seibolds Ratatatam, mein Herz und Benjamin Mark, wenn das noch geht, kann das nicht so schlimm sein. Das waren beides Bücher, die ich zum Beispiel auch schon gelesen hatte. Und also die wir beide schon gelesen hatten, bevor wir darüber gesprochen haben. Und die wir beide auch sehr, sehr gut fanden.
Ja.
Und dieses Buch war eins, das ich einfach so rausgesucht habe, irgendwie beim Rumsuchen in irgendwelchen Online-Shops oder sowas, ne, weil die Bewertungen sehr gut waren, weil das Thema ansprechend klang. Also wo wir beide noch überhaupt, also ganz neu in den Text gekommen sind quasi.
Ja.
Und dementsprechend waren wir da schon so ein bisschen am Überlegen, reden wir dazu, aber werden wir dem Text
gerecht, wenn der Text uns so wenig erreichen konnte und so.
Und da muss ich jetzt sagen, er hat mich dann schlussendlich erreicht und erwischt. Das hat er. Hat er. Ich wäre ein bisschen wohliger aus der ganzen Sache gegangen, wenn das ohne das letzte Kapitel. Ja. Aber er hat mich dann schon erwischt und ich würde schon sagen, ich bin froh, das Buch gelesen zu haben. Und ich bin schon noch ein bisschen interessiert, weil wir jetzt gehört haben von anderen Leuten, die Autorin sehr gut finden. Ich kannte die vorher überhaupt nicht. Ich kann sie nicht mehr aussprechen. Das, was sie sonst noch so schreibt oder geschrieben hat, spannend, wahrscheinlich. Ob ich es empfehlen kann, da tue ich mich aber immer schwer mit diesen, also mit den Büchern, weil irgendwie die Leute, die es interessiert und die irgendwie vielleicht selbst erlebt haben, brauchen dies und die Leute, die es irgendwie nicht selbst erlebt haben, verstehen dies. Also da bin ich immer so ein bisschen gespalten, aber prinzipiell finde ich, das ist ein Buch, was man lesen kann. Also und was einem, wie du sagst, die Prozesse, die inneren Prozesse schon auch echt näher bringen kann, ja, von dem, was da passiert.
Ja. Das ist ja am Ende, glaube ich, trotzdem ein ganz gutes Fazit, auch wenn wir uns beide ein bisschen schwer getan haben. Ja. Und dann würde ich sagen, weil wir schon wieder so viel geredet haben heute, machen wir an dieser Stelle mal Schluss.
Genau.
Und danke für die Aufmerksamkeit und vielleicht...
Danke an, wie heißt sie, Delphine
de Vigon.
De Vigon.
Ja.
Danke an die Autorin.
Ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.